Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, heute mit Folge 67. Ich bin Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden der Co-Host der Show, Benny Strucker.
Ja, hallo Daniel und ein Hallo natürlich auch an alle, die uns zuhören.
Bevor wir noch eine kleine Sache klären, bevor wir anfangen und tatsächlich dieses Mal auch das Versprechen, wir werden es so kurz wie möglich halten, denn durchaus ist uns zu Ohren gekommen, dass wir ein bisschen zu lang sind im Intro manchmal. Da ist vielleicht auch ab und zu mal was dran, deswegen machen wir es gleich kurz und knapp. Aber als allererstes wollen wir natürlich hören, Benny, kannst du schon mal grob umreißen, worum es heute geht?
Ja, kann ich. Wir gehen heute ins Ski Alpin. Und damit machen wir nochmal eine neue Sportart auf. Wir waren ja im Wintersport noch nicht so extrem unterwegs. Wir haben Skispringen zwar schon mal gemacht oder Eiskunstlauf oder Eishockey. Aber Ski Alpin, was ja nun wirklich eine sehr beliebte Sportart hier im Bereich bei uns ist, hatten wir noch nie gemacht. Und da sagen wir Danke an Elke und an Friedrich für den Themenhinweis. Denn es geht um Karl Schranz, eine wirklich österreichische Skilegende. Kann man nicht anders sagen. Einer der besten Skiläufer mit Sicherheit der 60er und frühen 70er Jahre und vielleicht sogar einer der besten aller Zeiten. Das können sicherlich andere besser beurteilen als wir. Aber Schranz, da gab es, der hatte wirklich, der hat alles gewonnen, was man gewinnen kann im Prinzip, außer Olympiagold. Und deswegen heißt die Folge auch Olympiafluch, weil da wirklich sehr, sehr viel Pech dabei war, bis dann eben hinten raus auch doch ziemliche Skandale, warum er dann unter anderem 1972 eben von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde. Das löste wirklich eine riesen Debatte aus. Und darum wird es heute gehen. Super, super spannendes Thema, fand ich, denn es ist ein Thema, von dem ich vorher nicht viel wusste, fast gar nichts wusste, muss ich ehrlich sagen. Und mir hat die Vorbereitung wirklich viel Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich, dass es beim Zuhören bei euch ähnlich sein wird. Gleich.
Ja, und mir wird es genauso gehen wie den allermeisten von euch, mit Ausnahme vielleicht von den Österreichern unter unseren Hörern. Ich weiß, stand jetzt noch gar nichts und bin daher tatsächlich auch extrem gespannt. Ganz kurze Ankündigung müssen wir machen und ich sage, müssen wir leider machen, denn wir haben uns dazu entschieden, unseren Live-Podcast im Smoke Barbecue in Düsseldorf abzusagen. Am Ende des Tages müssen wir dann auch einfach der Realität ins Auge blicken und so groß das Interesse im Prinzip auch eigentlich war, so sehr muss man auch sagen, unsere Hörerinnen und Hörer kommen aus der ganzen Nation, teilweise natürlich auch Österreich und die Schweiz. Und der Weg nach Düsseldorf ist einfach für viele extrem weit und diese Live-Geschichte wird am Ende daran scheitern, dass wir einfach auch für die Location, die wir haben, zu wenig Leute, zu wenig Zusagen zu diesem Zeitpunkt haben. Wir hätten jetzt noch warten können, ob wir irgendwie kurzfristig das Ding dann noch so voll bekommen, wie wir uns das wünschen, wie es dann vielleicht auch für den Tag einfach auch am besten wäre, damit man auch wirklich viele Leute hat, die am skandalösen Quiz aktiv teilnehmen. Da wird es auch wirklich eine interaktive Veranstaltung wird. Das sehen wir einfach aktuell nicht gegeben und dann muss man auch sagen, das verbuchen wir unter Lernen. Und müssen das absagen. Für die Leute, die Tickets gekauft haben, die müssen sich überhaupt keine Sorgen machen und die müssen auch überhaupt nichts tun. Glücklicherweise ist dieses Vorverkaufssystem so gestaltet, dass bei Storno sofort das Geld an euch zurücküberwiesen wird. Das kann jetzt nur noch ein paar Tage dauern. Wir wollten euch das wird auf jeden Fall aber genauso, wie ihr das überwiesen habt, dann auch zu euch zurückkommen. Sollte es da noch irgendwelche Probleme geben oder so, schreibt uns einfach, das überprüfen wir dann natürlich, aber grundsätzlich ist das alles ein automatisierter Vorgang und das Geld kommt dann einfach wieder zurück auf euer Konto. Tut uns leid, wir hätten das irgendwie sehr, sehr gerne gemacht, aber das steht und fällt halt einfach mit einer gewissen Menge an Leuten und die kriegen wir nicht zusammen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in Zukunft versuchen, das Gelernte irgendwie so umzusetzen, dass wir es mal adaptieren und auf eine andere Art und Weise machen. Also ein, zwei Ideen haben wir schon im Kopf, wie wir das machen könnten und da wird in Zukunft sicherlich noch was kommen, denn Lust, sowas auf die Beine zu stellen, haben wir auf jeden Fall. Das dazu und dann würde ich tatsächlich auch sagen, Benny, war es das jetzt mit der Vorrede und wir hören uns jetzt die Geschichte von, zu und über Karl Schranz an. Los geht's.
Genau, letzter Hinweis nur noch, hinten aus gibt es nochmal ein skandalöses Quiz.
Auch heute. Richtig, das gibt's heute. Wollten wir ja und auch nächste Woche, das kann ich euch auch schon mal versprechen, für alle Fans, die natürlich auch die Top-3-Listen sehr, sehr gerne haben, nächste Woche gibt es eine Top-3.
In zwei Wochen.
Das kann ich schon mal sagen. Daniel, ja, nächste Folge. Sorry, nächste Folge gibt es eine Top 3. So, genau.
Sehr gut, freut mich. Ich weiß noch nicht mal, was sein nächstes Thema ist. Das werden wir hoffentlich nachher zumindest auch noch im Ansatz erfahren und ich im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen genauer. Wir werden sehen. Aber erstmal genau, erstmal kommen wir zu Karl Schranz, erstmal gehen wir nach Österreich und da fange ich ganz klassisch an, wie ihr das von vielen Folgen von uns kennt und sage, Karl Schranz wurde am 18. November 1938 in St. Anton am Arlberg in Tirol, ganz im Westen Österreichs also, geboren. Dem kleinen Karl wurde das Skifahren quasi in die Wiege gelegt, denn St. Anton am Arlberg hat mit dem Skigebiet Skialberg heute das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs und ist gleichzeitig auch eines der größten weltweit. Wir sprechen hier von rund 50 Quadratkilometern mit rund 300 Pistenkilometern und der höchste Gipfel ist die Valuga, ein 2809 Meter hoher Berg an der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Kein Wunder also, dass Karl Schranz schon im Alter von 2,5 Jahren erstmals auf Skiern stand und schnell deutete sich auch an, dass er hier seine Bestimmung gefunden hat. Schon ab dem Alter von 3,5 Jahren nahm Schranz nämlich jährlich an Kinderrennen teil. Sein Papa Anton war Eisenbahner und Streckenbegeher am Arlberg Eisenbahntunnel. Viel übrig fürs Skifahren hatte der aber nicht. Ich habe natürlich absolut überhaupt gar keinen österreichischen Akzent, Dialekt oder was auch immer, den ich hier bringen könnte. Dennoch, Zitat, Skifahren ist nur was für Tachinierer, sagte er mal. Tachinierer, das ist quasi ein Synonym für Faulenzer oder Drückeberger. Also wahrlich kein Kompliment fürs Skifahren. Ja, Karls Mutter hieß Anna und die stammte eigentlich aus Böhmen, also im heutigen Tschechien. Sie war Köchin in der böhmischen Grafenfamilie Schofgotsch und mit der kam sie auch öfter nach St. Anton, denn die Adelsfamilie brachte häufig ihre Urlaube in der dort gelegenen Villa Trier, die übrigens heute ein Museum ist, wie ich gesehen habe. Und in St. Anton lernten sich dann auch Anton und Anna kennen und lieben. Zwischen 1933 und 1944 bekamen sie 5 Kinder, 4 Söhne und eine Tochter. Ja, sie lebten in einfachen Verhältnissen und es war gerade in der Nachkriegszeit, kann man sich natürlich denken, überhaupt gar kein einfaches Leben. Dazu kam, dass die Familie im September 1946 durch ein Feuer, das in der Nachbarschaft ausgebrochen war, auch noch ihr Haus verloren hat. Das Elternhaus von Karl Schranz mit allem Hab und Gut der Familie lag damals also in Schutt und Asche. Und Karl Schranz hat damals später mal über diesen furchtbaren Schicksalsschlag gesagt, Zitat, niemand hat was gehabt nach dem Krieg, wir nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. Also wirklich, wirklich eine furchtbare Situation muss das damals gewesen sein. Ja, mit viel harter Arbeit baute die Familie das Haus aber wieder auf. Karl Schranz galt da schon als Skiwunderkind, also schon wirklich mit 8, 9, 10 Jahren, gewann reihenweise Schülerrennen. Aber dass der kleine Karl später mal das Skifahren wirklich auch zu seinem Beruf oder zu seinem Haupterwerb machen könnte, das fand bei seinen Eltern wirklich nur wenig Unterstützung. Sie wollten, dass er etwas, in Anführungszeichen, Richtiges lernt. Doch noch bevor Karl erwachsen wurde, starb sein Vater im Alter von nur 49 Jahren an Krebs. Karl Schranz begann dann im Alter von 17 Jahren eine kaufmännische Ausbildung, also was Richtiges, wollte aber vor allem auch weiter Skifahren. Immerhin schaffte er das auch beruflich in gewissem Maße, denn er machte seine Lehre bei der Skifirma Kneißl. Also eine Firma, ich bin jetzt kein riesen Wintersportfan, aber kennt man auch heute noch, ne? Doch wie gesagt, neben der Lehre war Schranz vor allem weiterhin auf den Skipisten unterwegs und das auch mit immer größerem Erfolg. Dazu gleich ein bisschen mehr. Vorher habe ich mir überlegt, einmal kurz die Frage an Daniel, weil ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Daniel, hast du eigentlich Skierfahrung, Skifahrerfahrung?
Nee, gar nicht. Also wirklich nicht. Komplett null.
Noch nie auf Skiern gestanden?
Noch nie in meinem Leben auf Skiern gestanden, noch auch nicht auf einem Snowboard oder sonstige. Und bei aller Sportbegeisterung, die ich ja habe, wisst ihr ja, aber damit ist in diesem Leben auch nicht mehr zu rechnen. Also man kann nicht alles machen und das wird etwas sein, was ich mit ziemlicher Sicherheit niemals ausprobieren werde. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre gegebenenfalls, wenn sich die Chance ergibt, mal Langlauf-Ski irgendwie, also Langlauf zu machen. Das finde ich ganz interessant, aber das Alpine ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, dass wir noch nie eine Folge dazu gemacht haben oder so. Kann sein, ja.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall gar keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe es ein einziges Mal in meinem Leben ausprobiert tatsächlich, mit der Schule. Ich glaube in der 10. Klasse, irgendwo im Süden Bayerns. Das war so eine Klassenfahrt, die immer gemacht wurde bei den Jahrgängen damals in der 10. Klasse. Und ich hatte auch absolut 0,0 Skierfahrung. Extra mich vorher noch einkleiden lassen dafür. Und dann, ich glaube noch, die ersten paar Meter gingen noch, aber woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern konnte, es hat 1 oder 2 Tage gedauert und ich bin nicht weit gekommen, da bin ich dann im Krankenhaus aufgewacht mit einer leichten Gehirnerschütterung. Also dann war dann auch vorbei mit meiner Skikarriere. Ja, also mehr gelegen als gestanden oder gefahren, könnte man fast sagen. Wobei es eigentlich ja grundsätzlich, finde ich, ein durchaus ein faszinierender Sport ist.
Ja.
Das ohne Zweifel, aber ja, da sind wir beide doch ziemliche Nicht-Alpinisten.
Ja, kann man so sagen. Muss man so sagen.
Ja, ganz im Gegenteil zu Karl Schranz. 1956 war der nämlich mit knapp 18 Jahren schon so erfolgreich, dass er als Jugendläufer mit der österreichischen Nationalmannschaft nach Sestriere reisen durfte. Die großen Stars der damaligen Zeit in Österreich, das waren vor allem Toni Seiler und Andreas Molterer. Seiler hatte 1956 wirklich alles abgeräumt, was es zu gewinnen gab. Er holte bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo Gold in allen drei Skidisziplinen, also damals noch Abfahrt, Slalom und Riesenslalom. Dazu der Hinweis. Super G, das werden ja sicherlich heute auch viele kennen. Das wurde erst Anfang der 1980er Jahre eingeführt, diese Disziplin. Bis dahin gab es bei Olympia auch nur Abfahrt, Slalom und Riesenslalom. Also man konnte bei drei Disziplinen im Prinzip teilnehmen als Skirennläufer. Und es gab zwar auch schon die Kombination, die gibt's ja heute auch noch, aber die war damals noch nicht olympisch und funktionierte auch anders als heute. Aber dazu später noch ein paar Infos mehr. So, Seiler habe ich gerade gesagt, absoluter Abräumer bei Olympia 56. Andreas Molterer wiederum, der hatte auch zwei Medaillen in Cortina d'Ampezzo gewonnen, Silber im Riesenslalom und Bronze in der Abfahrt. Ja, und es waren also, merkt man schon, zwei absolute Superstars der damaligen Zeit. Und mit diesen durfte dann plötzlich der junge Karl Schranz auch unterwegs sein. Und wie man so lesen kann, der war wirklich voller Stolz, als er dann 1956 nicht nur dabei sein durfte, sondern auch auf das Gepäck seiner Skihelden aufpassen durfte. Also wirklich War eine ganz große Nummer für den damals. Doch es dauerte eben nicht lange, bis auch Karl Schranz auf der Piste bei den ganz Großen mitmischte. Denn schon im Winter 1957 feierte er seine ersten großen Siege, gewann die Abfahrt und die Kombination beim traditionsreichen Arlberg-Kandahar-Rennen in Chamonix, damals in Frankreich ausgetragen. Und da einmal noch kurz zur Info auch, weil sonst vergesse ich das bestimmt gleich, das habe ich mir hier eben noch notiert. Es gab damals noch keinen Weltcup im Ski-Alpin. Das kennt man ja heute. Also es gibt Weltcup-Rennen, die in eine Gesamtwertung laufen, wie man das von vielen Sportarten natürlich auch kennt. Einzelsiege etc. Und am Ende gibt es eine Gesamtwertung für Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom. Und es gibt einen Gesamtweltcup für die Leute, die bei mehreren Disziplinen teilnehmen. Ist das natürlich vor allem interessant, die dann wirklich den Gesamtweltcup gewinnen können. Das war damals noch nicht der Fall. Der Weltcup wurde erst 1967 eingeführt. Aber es gab natürlich trotzdem auch damals schon zahlreiche wirklich wichtige Rennen in jeder Saison und dazu halt alle zwei Jahre Weltmeisterschaften und natürlich alle vier Jahre Olympische Spiele. Jedenfalls stieg Schranz schon Ende der 1950er Jahre wirklich wie ein Komet in den alpinen Skihimmel auf. 1958 und 1959 gewann er viele Rennen, darunter erneut das wichtige Arlberg-Kandahar-Rennen. 1958 sogar in seiner Heimatstadt, also in St. Anton am Arlberg, also ein richtiger Heimsieg, und 1959 in Garmisch-Partenkirchen. Dazu kamen viele weitere Siege. Trotzdem wurde Schranz für die Weltmeisterschaften 1958 noch nicht nominiert. Wohl auch, kann man jetzt so im Nachhinein lesen, weil damals auch nur 6 Läufer pro Nation nominiert werden durften. Und man kann sich natürlich vorstellen, in Österreich, das ist seit jeher so, die Konkurrenz ist natürlich riesig, ne, um da national nominiert werden zu können. Bei 6 Läufern war da wohl einfach nicht genug Platz. Doch schon 1960 war klar, dass an Schranz kein Weg vorbeiführen würde. Er war zuvor so erfolgreich gewesen, dass er 1959 als Österreichs Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde. Und da war es auch kein Wunder, dass er zu den Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley in den USA, also die Olympischen Winterspiele, muss ich natürlich sagen. Die Sommerspiele waren ja, glaube ich, in Rom, wenn ich mich nicht täusche. Das sind auf jeden Fall die Spiele, wo Muhammad Ali oder damals noch Cassius Clay Gold gewonnen hat. Deswegen habe ich die immer so im Kopf. Wie gesagt, die Olympischen Winterspiele damals in Squaw Valley in den USA. Und da galt eben Schranz auch als Mitfavorit auf Medaillen. Doch bei Olympia wurde Schranz quasi so gut wie immer vom Pech verfolgt. Ich habe es im Einstieg schon mal gesagt. Und hier ging es 1960 schon los. Denn es war eine Unterleibsverletzung, die ihn handicappte. Und man kann sich vorstellen, also auf jeden Fall, glaube ich, kann man sich vorstellen, wie sehr unangenehm das war. Denn vor den Spielen bohrte sich in einem Trainingslauf eine zerbrochene Slalomstange in seinen Hoden. Und Schranz hat in einem Zitat mal gesagt, wäre ich nicht ein bisschen hochgesprungen, hätte sie meinen Bauch getroffen. Also er konnte das quasi sogar noch, ja, Glück im Unglück könnte man vielleicht noch sagen, ein bisschen abfedern. Aber trotzdem waren es natürlich sicherlich fürchterliche Schmerzen. Und trotz den Schmerzen ging er an den Start, aber er konnte im Kampf um Gold nichts ausrichten 1960. Trotzdem holte er immer noch beachtliche Ergebnisse angesichts der Verletzung, denn er wurde in der Abfahrt und im Riesenslalom immerhin jeweils Siebter. Aber das reichte natürlich seinen Ansprüchen und seinem Potenzial nicht. Doch auf die nächsten Olympischen Spiele musste Schranz, ist ja klar, jetzt erstmal wieder 4 Jahre warten. In der Zwischenzeit holte er wieder reihenweise Erfolge. Und Schranz wurde Anfang der 1960er Jahre dann wirklich endgültig zum Superstar in seinem Land. Denn bei den Weltmeisterschaften 1962 in Chamonix in Frankreich, also direkt an der Grenze zur Schweiz, da sollte Schranz ganz große Stunde schlagen. Die Weltmeisterschaften an sich sorgten aber schon vor ihrer Austragung vom damals 10. bis zum 18. Februar 1962 für Schlagzeilen, denn es war eigentlich ein richtiges Politikum, muss man sogar sagen. Es bestand zunächst nämlich die Gefahr, dass die Wettkämpfe überhaupt nicht als Weltmeisterschaft anerkannt werden. Grund dafür war, dass den Sportlern der DDR wegen des Baus der Berliner Mauer 1961 die Visa zur Einreise in Frankreich verweigert wurden. Und das, ich habe es gerade gesagt, wurde wirklich zu einem Riesenpolitikum. Und für zusätzlich Zündstoff sorgte noch die Tatsache, dass die nordischen Skiweltmeisterschaften, also zum Beispiel Langlauf und Skispringen, die sind ja getrennt von den alpinen Skiweltmeisterschaften, die fanden im gleichen Jahr nur kurz danach im polnischen Zakopane statt. Kurz danach, habe ich gesagt, nur eine Woche sogar. Und ja, das war natürlich einmal auf der Seite des Eisernen Vorhangs und einmal auf der anderen Seite. Und die FIS, also die Fédération Internationale de Ski oder halt der Ski-Weltverband, so würde ich es jetzt immer weiter sagen, hatte also kurz nacheinander eben jeweils eine WM auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Also wirklich eine ziemlich heiße Situation. Und das Exekutivkomitee des Ski-Weltverbands, das beschloss dann am 4. Februar 1962, also wenige Tage, knapp eine Woche, um genau zu sein, vor WM-Start, dass die Rennen in Chamonix zwar stattfinden werden, aber nicht mit dem offiziellen Titel einer Weltmeisterschaft. Und FIS-Präsident Mark Hodler sagte dann damals laut einer offiziellen Mitteilung, die alliierten Behörden haben eine Visa-Erteilung für die an der WM startenden ostdeutschen Läufer abgelehnt, weshalb es keine Weltmeisterschaften gibt, die Veranstaltung aber nicht abgesagt wird, sondern programmgemäß durchgeführt wird. Also quasi, wie ich es eben schon einmal kurz gesagt habe, nicht mit dem offiziellen Titel einer Weltmeisterschaft, aber die sollten trotzdem stattfinden. Und die FIS wollte dann aus der eigentlichen WM nun stattdessen die sogenannten FIS-Weltspiele 1962 machen. Doch auch das sorgte wiederum für Proteste, unter anderem aus Österreich und der Sowjetunion. Zwischenzeitlich stand sogar zur Debatte, dass Frankreich das Austragungsrecht verlieren solle und die Rennen nach Bad Gastein in Österreich verlegt werden sollen. Aber auch dazu kam es nicht. Frankreich protestierte aber nicht nur gegen die Verlegung, sondern auch dagegen, die Veranstaltung eben nicht als WM auszutragen, mit dem Argument, Zitat, wir waren es ja nicht, die eine Mauer errichtet haben. Nach tagelangen Diskussionen entschied die FIS dann am 15. Februar 1962, also schon mitten während der alpinen Wettkämpfe, da wurde schon gefahren, dass es doch Weltmeisterschaft sein und die Chamonix-Sieger als Weltmeister ausgezeichnet werden. Offiziell bestätigt wurde das dann allerdings erst im Mai 1963 bei einem großen FIS-Kongress in Athen, also mehr als ein Jahr später, gab es im Prinzip, zumindest in gewisser Weise, die Ungewissheit, ob die Sieger von Chamonix 62 wirklich Weltmeister sind. Aber jetzt wieder zum Sport, denn da kann man nur sagen, dass dieses ganze Geplänkel auf politischer Ebene auf einen Mann wirklich überhaupt keinen Einfluss hatte, zumindest scheinbar nicht, nämlich Karl Schranz. Der wurde nämlich mit inzwischen 23 Jahren zum absoluten Superstar der WM. Und dabei hatte er anfangs eigentlich noch etwas Pech, denn am 12. Februar war zunächst der Slalomlauf und Schranz hatte Pech mit seiner Startnummer 14, denn durch die Fahrer zuvor anhaltenden Schneefall und immer stärker werdenden Wind wurde die Piste von Starter zu Starter schlechter und immer schwieriger zu befahren. Schranz war daher nach dem ersten Durchgang mit einem Rückstand von 3,5 Sekunden wirklich bereits sehr weit abgeschlagen. Den zweiten Durchgang begann er dann aber als erster und obwohl die Streckenverhältnisse immer noch katastrophal waren, legte er einen absolut überragenden Lauf hin. Wie gut der war, zeigte sich dann erst nachdem nach ihm wirklich einer nach dem anderen entweder stürzte, ausschied, weil man eben Tore verpasste oder Slalomstangen verpasste oder deutlich langsamer war. So rollte Schranz das Feld von hinten auf und landete sogar noch auf Platz 4. Seine Zeit im zweiten Durchgang war schlussendlich dann sogar die Laufbestzeit. Besser lief es für Schranz dann beim Riesenslalom am 15. Februar. Erneut mit einem herausragenden zweiten Lauf sicherte sich Schranz hinter seinem Landsmann Egon Zimmermann die Silbermedaille und wurde wurde Vizeweltmeister. Martin Burger komplettierte sogar noch das vollständig österreichische Podium. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, Österreich natürlich immer eine Skination. Hier kann man das besonders gut sehen, also einmal Gold, Silber, Bronze komplett nach Österreich. Aber der ganz große Wurf, der gelang Schranz dann am 18. Februar in der Abfahrt. Sowieso immer seine Lieblingsdisziplin gewesen. Und die Abfahrt damals ging sogar als schnellstes Abfahrtsrennen der Welt in die Geschichte ein. Denn gleich 14 Läufer unterboten den Streckenrekord in Chamonix. Also das, ich bin jetzt wie gesagt absolut kein Ski-Experte, aber das klingt auf jeden Fall schon sehr beeindruckend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das regelmäßig oder öfter passiert, dass 14 Leute irgendwo einen Streckenrekord unterbieten an einem bei einem Rennen. Aber niemand war eben schneller als Karl Schranz. Mit 2 Minuten 24 Sekunden 33 wurde er Weltmeister und verwies den Franzosen Emile Violat und erneut Egon Zimmermann, den Sieger vom Riesenslalom, auf die Plätze. Die Kombinationswertung wurde damals noch in einem Punktesystem aus den Ergebnissen aller drei Disziplinen ausgerechnet. Und dort war Schranz mit Platz 4 im Slalom, Platz 2 im Riesenslalom und Platz 1 in der Abfahrt ebenfalls nicht zu schlagen und wurde somit auch gleichzeitig Kombinationsweltmeister. Noch kurz zur Kombination: seit den 1990er Jahren wird die in eigenen Rennen ausgetragen. Zunächst gab es die klassische Kombination, eine Abfahrt und zwei Slalomläufe, wo dann die Zeiten addiert wurden. 2005 kam dann die Superkombination dazu, eine Kombination aus Abfahrt, Super-G und Slalom. Und heute gibt es nur noch die alpine Kombination, die sich aus einem Abfahrtslauf und einem Slalomlauf zusammensetzt. Also ich finde durchaus kompliziert. Aber egal, auf jeden Fall prinzipiell damals, wie gesagt, gab es keine eigenen Rennen dafür, sondern aus den Platzierungen der drei normalen Disziplinen wurde halt ein Punkteschnitt errechnet. Also zurück zu Schranz. Der verließ Chamonix also als zweifacher Weltmeister mit 3 WM-Medaillen und war wirklich nun endgültig ein Superstar in Österreich. Nach weiteren Erfolgen in der Saison wurde er für 1962 auch bereits zum zweiten Mal als Österreichs Sportler des Jahres ausgezeichnet. Und als einer der absoluten Top-Favoriten trat er dann bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck an. Für Österreich also auch noch Heim-Olympische Spiele und klar, dass man da möglichst viele Medaillen sammeln wollte. Das gelang tatsächlich auch, aber für Schranz waren es trotzdem erneut eher enttäuschende Spiele. Denn während er 1960 in Squaw Valley noch von der Unterleibsverletzung ausgeräumt wurde, war er nun in Innsbruck mit einer Grippe geschwächt und nicht auf seinem Topniveau. Das zeigte sich dann auch bei der Abfahrt am 30. Januar, die Egon Zimmermann gewann. Schranz hingegen wurde nur Elfter. Im Riesenslalom, 3 Tage später, hätte es trotzdem fast zu Gold gereicht, aber Schranz machte einen großen Fehler bei der Anfahrt an ein Tor und verlor Zeit. Trotzdem holte er immerhin noch Silber, also seine erste Olympiamedaille. Und beim Slalom am 7. Februar ging es Schranz schon wieder etwas besser und nach dem ersten Durchgang lag er wirklich aussichtsreich auf Platz 2. Da hätte man denken können, vielleicht gelingt jetzt der große Wurf. Doch im zweiten Durchgang kam erneut sein Olympiapech zum Tragen. Er fuhr wirklich voll auf Angriff und stürzte dabei. Er fuhr zwar dennoch zu Ende, eben im Hinblick auch auf die Kombination, aber eben, es reichte nicht, keine Medaille für ihn im Slalom. Und der Hinweis noch dazu zur Kombination, die war damals zwar nicht olympisch, aber die Rennen waren gleichzeitig die Weltmeisterschaften. Also wenn ein Olympia-Jahr war, gab es keine getrennten Weltmeisterschaften, sondern die Weltmeisterschaften damals, das ist das Gleiche. Also wenn du Olympiasieger geworden bist, warst du auch Weltmeister bei einem Olympia-Jahr damals im Ski-Alpin. Aber eben, und das fand ich besonders verwirrend, die Kombination wurde gewertet, aber nicht als olympische Wertung, sondern nur für die Weltmeisterschaft.
Okay, sehr interessant. Ein bisschen kompliziert, aber ja, Wahnsinn, ja.
Also durch den Sturz landete Schranz nur auf Rang 24 im Slalom und damit verpasste er als Sechster am Ende eine WM-Medaille in der Kombination. Und wie bitter das ist, merkt man auch daran, dass er nach Abfahrt und Riesenslalom in der Punktevergabe in den ersten beiden Rennen noch in Führung gelegen hatte. Und dann kam eben dieser bittere Slalomlauf. Ja, nach den Olympischen Spielen sammelte Schranz weiterhin viele Erfolge. 1966 gewann er erstmals die Abfahrt auf der Streif, also das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel, und wurde als Weltskifahrer des Jahres ausgezeichnet mit dem bis heute tatsächlich vergebenen Preis Skieur d'Or. Ne? Also quasi wie der Ballon d'Or, nur als für Skifahrer. Wusste ich nicht, dass man den bis heute vergibt, ehrlicherweise. Also wie gesagt, ist ja nicht meine Kernwissenschaft.
Nee, ich wusste es auch nicht.
Auf jeden Fall hat Schranz den damals gewonnen und bei den Weltmeisterschaften 1966 hatte er allerdings wiederum weniger Glück. Im Slalom schied er aus, im Riesenslalom holte er immerhin Bronze, aber in der Abfahrt wurde er nur Neunter. 1967 wurde dann der Ski-Alpin-Weltcup eingeführt und das brachte auch eigentlich tatsächlich so ein bisschen so eine Phase mit, bei der es für Schranz nicht mehr so rund lief, zumindest vorerst mal nicht mehr so rund lief. Aber erstmal kurz zum Weltcup. Also, wie gesagt, 1967 eingeführt. Der bestand aus einer Reihe von Rennen in Abfahrt, Slalom und Riesenslalom, kann man sich ja denken. Und dann jeweils Gesamtwertungen, sowie auch damals schon einem Gesamtweltcup mit einem Punktesystem, ähnlich wie man es heute noch kennt. Also, wer heute so ein bisschen Wintersport verfolgt, gerade auch im alpinen Bereich, der wird sicherlich sofort wissen, was ich gerade meine. Ja, aber wie gesagt, Schranz, der spielte dabei keine besonders große Rolle. Es lief für ihn nicht besonders gut damals in der Zeit. Der Dominator vielmehr, auch im Winter 1967, war der Franzose Jean-Claude Killy. Und Killy war bereits 1966 Doppelweltmeister geworden und in der ersten Weltcup-Saison, die jemals ausgetragen wurde, wirklich kaum zu stoppen. Also wenn man sich die Ergebnislisten anguckt, das ist wirklich irre, muss man schon fast sagen. Ja, also es gab 17 Weltcupläufe in der ersten Saison und Kili gewann 12 davon. Darunter alle 5 Abfahrtsrennen, also er hat wirklich alle 5 Abfahrtsrennen, die es überhaupt im Weltcup gab, alle gewonnen in diesem Jahr. 4 der 5 Riesenslaloms und entsprechend dann am Schluss dann noch ein paar Slalomläufe. Und am Ende gewann Kili den Weltcup wirklich in allen 3 Disziplinen, sowie natürlich auch den Gesamtweltcup, wirklich mit einem riesigen Vorsprung vor Heinrich Messner aus Österreich. Und Daniel möchte gerne kurz was dazu.
Ja, ich wollte dich was fragen tatsächlich, wenn du diese Liste da gesehen hast, standen da auch die Austragungsorte der Rennen? Also der Hintergrund meiner Frage ist, heute ist es ja üblich, dass man auch Weltcuprennen zum Beispiel in Kanada und in den USA fährt. Ich nehme an, dass das damals mit dem Reisen alles noch ein bisschen schwieriger war. Und überhaupt kommt mir die Anzahl auch mit 5 Abfahrtsläufen sehr gering vor, sodass meine Frage irgendwie ist, waren die Rennen alle in Europa damals zu der Zeit? Also alle Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich?
Nein, also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Abfahrtsrennen hier gucke, dann sehe ich Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, USA. USA ist 3-mal beim Riesenslalom dabei tatsächlich und auch 2-mal beim Slalom. Also Das war schon ordentlich, muss man sagen. Also Franconia, Jackson Hole, wie gesagt, ich bin jetzt kein Ski-Experte oder Wintersport-Experte, Ich kann jetzt die Orte nicht wirklich einschätzen. Aber war tatsächlich
es gab damals genauso auch schon Flüge und so weiter, wie das heute der Fall war. Ich nahm nur an, dass das irgendwie alles noch unverhältnismäßig
ist. Nee, ist eigentlich ein guter Hinweis. Ja, das auf jeden Fall. Aber und das kann ich auch an den Daten und so weiter sehen, die Damen waren ja damals auch schon unterwegs und die haben, die waren überall auch mit dabei. Also das scheint, für mich scheint das so zu sein, als wenn wirklich überall immer alles gleich abgelaufen, parallel abgelaufen wäre oder fast parallel abgelaufen wäre. Jetzt sehe ich hier einmal Kitzbühel und einmal Schruns, ebenfalls in Österreich. Aber über weite Daten sieht das hier so aus, als wenn es parallel gewesen wäre. Okay?
Ja, super.
Okay, gut. Also wie gesagt, Jean-Claude Killy war absoluter Dominator damals im ersten Weltkampf. Karl Schranz wiederum, der wurde Gesamtsiebter. Also ist natürlich jetzt keine schlechte Platzierung oder so, aber für seine Ansprüche, glaube ich, damals schon eine ziemliche Enttäuschung, gerade auch, weil seine beste Platzierung bei den einzelnen Weltcuprennen wirklich nur ein 3. Platz mal in einem Slalom war. Schranz war wirklich weiterhin ein Topfahrer, kann man nicht anders sagen. Er holte auch viele starke Ergebnisse, aber seine zwischenzeitliche Dominanz, die war in dieser Zeit doch gebrochen. Und mit inzwischen 29 Jahren ging es für ihn dann 1968, also ein Jahr nach dem Weltcup-Start, nochmal zu den Olympischen Spielen, diesmal in Grenoble, also in Frankreich. Und obwohl Jean-Claude Killy der Dominator war, eben in den Jahren, in den 2-3 Jahren davor, rechnete sich natürlich auch Schranz etwas aus. Schließlich fehlte ihm in seiner Vita nur noch olympisches Gold. Er hatte ja sogar schon Silber gewonnen, ist Weltmeister geworden, aber die Goldmedaille, die sollte es natürlich jetzt dann 68 in Grenoble werden. Dort wollte er das eben ändern, doch es war wirklich alles andere als leicht. Denn in der Abfahrt und im Riesenslalom war absolut kein Kraut gegen Killy gewachsen. Der Franzose gewann in beiden Disziplinen Gold. Schranz wurde immerhin, muss man wieder sagen, 5. und 6. Aber von den Medaillenrängen und erst recht von Gold war er dann doch ein ziemliches Stück entfernt. Und die letzte Ski-Alpin-Disziplin bei den Herren war dann der Slalom am 17. Februar 1968. Und dieser Slalom, der sollte wirklich in die Geschichte eingehen, kann man nicht anders sagen. In den Vortagen vor dem Slalom gab es erstmal Qualifikationsläufe. Bei denen wurde festgelegt, wer letztendlich beim Slalom überhaupt starten darf. Denn gemeldet waren ursprünglich 101 Rennläufer aus 33 verschiedenen Nationen. Doch durch die Qualifikationsrennen wurde das Feld ausgesiebt, bis 51 Skifahrer übrig geblieben sind. Und einen Tag vor dem Rennen, also dann am 16. Februar 1968, da war eigentlich ein Klassifizierungslauf vorgesehen, der die endgültigen Startpositionen festlegen sollte. Also in welcher Reihenfolge die Rennläufer von oben dann starten werden. Doch es gab in Grenoble an dem Tag so dichten Nebel, dass dieser Lauf abgesagt wurde. Gestartet wurde einen Tag später dann eben in der Reihenfolge nach der FIS-Punkteliste. Das war dann so ein bisschen die Notlösung, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Aber es wurde vor allem gestartet, obwohl der Nebel immer noch extrem dicht war. Also auch am 17. Februar, am Renntag selbst, war es extrem nebelig. Und die Wetterlage war wirklich so schlecht, dass sogar viele der Rennläufer eine Verschiebung des Rennens gefordert haben. Aber die Organisatoren setzten sich durch und es wurde trotzdem gefahren. Im ersten Durchgang passierte tatsächlich noch nicht besonders viel. Das ist jetzt also zumindest nichts Spektakuläres oder besonders Erwähnenswertes. Eigentlich muss man sogar sagen, es lief ziemlich nach Plan, muss man sagen. Denn wer hatte die Bestzeit gefahren? Natürlich Jean-Claude Killy. Und der lag mit knapp 3/10 Vorsprung vor Alfred Matt auf Platz 2 aus Österreich und auf Platz 3 Karl Schranz. Also, auch wenn Killy an der Spitze lag, war Schranz zumindest spätestens jetzt klar, er hatte hier wirklich gute Medaillenchancen. Auch, weil das Rennen halt auch ein bisschen zur Lotterie geworden ist, durch die Wetterlage, wie man sich ja denken kann. Und dann kam eben der zweite Durchgang. Und der sollte dazu führen, dass man das Rennen wirklich bis heute als Skandal-Nebelslalom im Gedächtnis hat, vielerorts zumindest bei den Skifans und gerade in Österreich. Denn insgesamt sollten erstmal 15 Rennfahrer, also jetzt die Schussstatistik im Prinzip, 15 Rennfahrer sollten aus dem zweiten Durchgang ausscheiden. Aber dazu dann gleich noch genaueres, denn zuvor gab es erstmal einen wirklich herausragenden Lauf des Norwegers Hakon Mjoen. Der war nach dem ersten Durchgang nur 9., aber spülte sich im Klassement bis auf den ersten Platz nach vorne und überholte sogar Jean-Claude Killy, der knapp eine Sekunde langsamer war als in seinem eigenen ersten Lauf. Also Killys zweiter Lauf war überhaupt nicht mehr so gut und er fiel tatsächlich hinter Mjoen zurück. Dazu muss man wissen, das Ergebnis im ersten Lauf war ziemlich knapp. Die ersten 14 Läufer waren alle innerhalb einer Sekunde. Und bei den schwierigen Bedingungen im dichten Nebel war wirklich also noch im Prinzip alles möglich, wie sich dann eben auch im zweiten Durchgang zeigte. Und man müsste dazu wissen, glaube ich zumindest, denn ich habe wirklich versucht, es herauszufinden, ist mir aber nicht so wirklich hundertprozentig gelungen. Zur damaligen Zeit scheint es so gewesen zu sein, zumindest bei einigen Rennen, dass nicht in der Reihenfolge des ersten Durchgangs gestartet wurde im zweiten. Weißt du, heute startet man ja, kennt man ja auch vom Skispringen oder so, aber auch beim Ski-Alpin natürlich, wenn jetzt zum Beispiel 30 Fahrer hat, dann startet der 30. aus dem ersten Durchgang zuerst und es geht immer weiter runter. Hier, von allem, was ich gelesen habe, und ich habe wirklich mehrere Berichte gelesen, auch aus der damaligen Zeit, war Killy schon mit seinem zweiten Durchgang im Ziel, bevor Schranz und Mjoen gefahren sind, was absolut dagegen spricht, dass es damals so gewesen sein kann. Aber ich konnte es nicht so wirklich hundertprozentig aufklären, wann das irgendwie geändert wurde oder bei welchen Rennen das vielleicht so war. Aber das nur als, ich sag mal, Transparenzhinweis. Ist auch nicht so wirklich wichtig. Wichtig ist zu wissen, Killy war zu diesem Zeitpunkt nur noch 2. hinter dem Norweger Mjoen. Aber er war das nicht lange. Denn kurz darauf wurde Mjoen, noch während das Rennen lief, disqualifiziert. Denn es stellte sich heraus, dass er auf dem Weg zu seiner Bestzeit 2 Tore ausgelassen hatte. Das war halt damals noch so, dass Streckenposten darüber informieren mussten. Denn klar, es waren jetzt nicht so Kameras wie heute. Das kann man sich ja denken in den 60er Jahren. Killy stand also wieder an der Spitze. War weiterhin auf Goldkurs. Doch dann kam Karl Schranz auf die Strecke und der hatte wirklich einen besonders kuriosen Lauf, kann man nicht anders sagen. Denn noch in der oberen Hälfte der Strecke brach er sein Rennen plötzlich ab. Und der Grund? Eine mysteriöse Gestalt soll plötzlich im dichten Nebel auf der Strecke aufgetaucht sein und Schranz irritiert haben. Also was wirklich klingt wie aus irgendeinem Mystery-Thriller oder einer Mystery-Serie oder so, ist eigentlich relativ einfach erklärt, denn diese mysteriöse Gestalt, ich habe das übrigens auch so genannt, weil es auch tatsächlich auf der offiziellen Website der Olympischen Spiele so beschrieben wird. Also mysteriöse Gestalt ist quasi ein Zitat, was da auch erwähnt wird.
Ich stelle mir das gerade bildlich so vor wie bei Edgar Wallace. Ist ja ungefähr die, so müsste ungefähr die Zeit sein, glaube ich.
So ein bisschen könnte es so gewesen sein, genau. Also diese Gestalt stellte sich auf jeden Fall als Pistenarbeiter heraus. Es gibt auch einen Bericht, der davon spricht, dass es sich um einen Polizisten gehandelt habe, aber wirklich die Version mit dem Pistenarbeiter ist deutlich verbreiteter und ich habe diesen Polizisten nur in einer einzigen Fassung gefunden bei den Quellen. Deswegen ist es bei uns auch der Pistenarbeiter. Jedenfalls hatte der mutmaßlich, muss man sagen, im dichten Nebel nicht mitbekommen, dass der nächste Läufer bereits auf der Strecke war und Schranz damit so irritiert, dass der plötzlich vor sich auftauchte in so einem schwarzen Outfit, dass der den Lauf abbrach, was man ja auch nachvollziehen kann. Die Jury der Spiele erlaubte Schranz auf jeden Fall aufgrund dessen, seinen Lauf nochmal zu wiederholen. Der ging also wieder nach oben, erneut an den Start und lieferte dann einen wirklich herausragenden zweiten Lauf ab, denn er fuhr Bestzeit und distanzierte seinen großen Rivalen Jean-Claude Killy. Der große Traum, so schien es, war endlich wahr geworden. Karl Schranz war Olympiasieger. Er ließ sich feiern von seinen Teamkollegen und auch vom jetzt zweiten Killy, der gratulierte. Sogar bei der Pressekonferenz wurde Schranz als Olympiasieger im Slalom vorgestellt. Doch es kam wirklich alles noch anders und hatte so ein bisschen mich erinnert an Schalke 2001, muss ich sagen, auch wenn es hier deutlich länger gedauert hat, denn später meldete sich ein Streckenposten und sagte, dass Schranz in seinem ersten zweiten Durchgang, also in dem Lauf, wo der Pistenarbeiter auf der Strecke war, schon bevor er abgebrochen hatte, ein Tor ausgelassen hatte.
Okay.
So, und jetzt stand der Vorwurf im Raum, dass Schrand seine zweite Chance eben gar nicht hätte erst bekommen dürfen, sondern schon bei seinem abgebrochenen Lauf hätte disqualifiziert werden müssen. Schrantz wiederum entgegnete, dass der Torfehler zwar passiert sei, aber nur durch die Ablenkung ausgelöst wurde, eben von dem Pistenarbeiter. Oder durch die Ablenkung von entstanden sei, die er da durch den Pistenarbeiter erlebt habe. Das wird sich natürlich jetzt nie mehr wirklich hundertprozentig aufklären lassen. Aber die Rennjury wurde zusammengerufen und die setzte sich zusammen und es begann das große Bangen für Karl Schrantz, der jetzt so ein bisschen, ja, Olympiasieger oder eben Disqualifizierung. Es gab im Prinzip nur die beiden Optionen. Und knapp 5 Stunden dauerte es tatsächlich, bis es zu einer Entscheidung kam. Und die 5 Jurymitglieder stimmten dann auch noch mit dem knappstmöglichen Ergebnis, nämlich mit 3-2 dafür, Schrantz zu disqualifizieren. Besonders bemerkenswert noch, das britische Jurymitglied schlug eine wirklich besonders diplomatische Lösung vor, nämlich sowohl Schrantz auch als Kelly zu Olympiasiegern zu erklären und beiden Gold zu verleihen. Das Reglement damals gab das aber nicht her, erinnerte mich aber so ein bisschen an den Hochsprung in Tokio.
Ja, Gianmarco Tamberi und Mutas Essa Barshim sind beide Hochsprung-Olympiasieger geworden, ja, tatsächlich, ja, dieses Jahr. Aber also gab es häufiger schon mal. Gab es auch pass auf, kann ich dir jetzt was sagen? Habe ich nämlich zufälligerweise eben parallel mal nachgeguckt. Es gab, hoffentlich finde ich das jetzt auf die Schnelle, bitte, nee, das war bei den Frauen, ein bisschen weiter runter scrollen. Wo habe ich es gesehen? Ah, oh, komm schon. Ich hatte hier, da gab es, hier ist es. 2014 in der Abfahrt wurden die Schweizerin Dominique Gysin und Tina Maase, beide Olympiasiegerinnen in der Abfahrt. Es gab keine Silbermedaille und Lara Gut holte Bronze. In dem Fall muss ich jetzt allerdings sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach durch Zeitgleichheit, würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich, ja, dann auf die Tausendste drauf, aber zumindest die Möglichkeit gab es da, ja. Und hätte ja sein können, dass man da auch einen Entscheidungslauf oder sowas macht, aber in dem Fall wurde dann beiden die olympische Goldmedaille zugesprochen. Ja, damals, ja, und ja, Tokio, ne? Genau, mit Tamberi und Mutas Essa Barshim, die haben sich mehr oder weniger ja beide darauf geeinigt, gemeinsam Olympiasieger zu werden und haben den Kampfrichter da vor Ort gefragt, ey, weil das ist üblich tatsächlich im Hochsprung, bei anderen Wettbewerben geht das, wenn man dann sagt, man hört auf. Wenn man die gleichen Höhen hat und die gleichen Fehlversuche bei den gleichen Höhen und so weiter und so fort oder halt komplett ohne Fehlversuch durchkommt. Und da wusste der Kampfrichter auch keine andere Lösung, als das zu gestatten. Und dann gab es da 2x Gold im Hochsprung.
Ja, das war auf jeden Fall, kann ich mich auch noch selbst gut dran erinnern, wirklich eine schöne Geschichte gewesen. Hier, wie gesagt, 1968 in Grenoble nicht passiert, obwohl, wie gesagt, zumindest ein Jurymitglied diesen Vorschlag gemacht hat. Aber, wie gesagt, am Ende wurde mit 3-2 dafür entschieden, Schrantz zu disqualifizieren. Und somit war der Olympiasieg futsch, den er ja zumindest eine Weile hat er sich ja als Olympiasieger fühlen können. Dafür wurde Kili natürlich jetzt zum Goldmedaillengewinner und der ging damit wirklich als absoluter Dominator mit 3 Goldmedaillen bei allen 3 Rennen in die Geschichte der Spiele 1968 ein. Zu Ende waren die Diskussionen aber wirklich noch lange nicht, denn aus Österreich, besonders aus der Presse dort, kann man sich vorstellen, wurden schwere Vorwürfe erhoben. Besonders, dass 2 der 5 Jurymitglieder wie Kili Franzosen waren, wurde natürlich scharf kritisiert. Mhm. Zur Erinnerung, die Spiele selbst fanden ja auch in Frankreich statt, also es waren französischer Skifahrer, 2 Jurymitglieder und die Spiele in Frankreich. Also schon eine heikle Kombination, sage ich mal. Und es führte sogar so weit, dass einige in der österreichischen Presse damals sogar spekulierten, dass der Pistenarbeiter mit Absicht auf die Strecke gelaufen sei oder auf die Strecke geschickt worden sei, um Schrantz zu irritieren und Kili zum Sieg zu verhelfen. Also wirklich schon ein sehr, sehr schwerer Vorwurf. Und Daniel, bitte?
Ja, ich will, bevor du jetzt damit endest mit dieser Geschichte, tatsächlich sagen, ich finde, das geht überhaupt nicht. Also ohne das, muss ich wirklich auch einordnen sagen, natürlich kenne ich die Hintergründe jetzt gar nicht, aber nach dem, was du erzählt hast, ist der Eindruck ja so, dass es nicht bewiesen werden konnte. Ne? Also, dass nicht bewiesen werden konnte, ob das Tor ob der Torfehler passiert ist, bevor er den den Pistenarbeiter gesehen hat oder ob das dadurch passiert ist, ne?
Also man kann sich halt nur auf die Aussage von dem Streckenposten beziehen, ne?
Genau, man kann sich auf die Aussage des Streckenpostens beziehen und dann hat man eine Jury aus 5 Leuten, wo 2 sich offensichtlich nicht sicher genug sind. Und dann gibt es doch in der Rechtsprechung, also das war natürlich jetzt kein Gericht, ja, ist ja schon klar, aber dass ja dann doch die Schuld bewiesen werden muss. Und in dem Fall, wenn man eben keine Kameras da hat, die das wirklich einwandfrei belegen und Aussage gegen Aussage steht, ja, ich denke natürlich jetzt auch direkt wieder an unseren Anwalt des Hauses, an Patrick, der ja sonst jetzt irgendwie direkt im Nachgang reinbrüllen kann, also per Mail oder wie auch immer. Aber na klar, also wie gesagt, das ist ja keine gerichtliche Entscheidung. Aber das geht eigentlich, mein Gefühl sagt mir, das geht überhaupt nicht, den zu disqualifizieren, wenn ich es nicht belegen kann. Erst recht nicht, weil diese Geschichte war, es gab einen ersten Lauf, der wurde abgebrochen und dann gab es einen zweiten. Ich verstehe den Punkt, wenn er wirklich vorher einen Torfehler hatte, der ohne irgendeine Beeinträchtigung passiert ist. Ja, dann hat
hätte
man
der zweite Lauf nicht stattfinden
Punkt.
Können.
Dann hat man
darf sich auch fragen, wie lange dauerte es bitte, bis die Information dazu, also weil ja. Er musste ja wieder hoch, ne? Ja. Das wird, der wird ja das, nicht, also die kannst jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber der wird jetzt nicht 5 Minuten später wieder gefahren sein.
Das dauerte ne? ewig, genau, der wann auch immer sich der Mann, der das gesehen haben will, dann gemeldet hat, das dauerte ewig. Dazu kommt noch diese Konstellation, ich habe das schon gedacht, bevor du von der Konstellation berichtet hast, aber in Frankreich mit 2 französischen Jurymitgliedern. Also das ist schon echt heftig. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist eine absolut zweifelhafte Entscheidung, muss ich echt sagen.
Also ich darf Karl Schranz zitieren, der im Nachgang mal gesagt hat, jetzt Zitat, man hat mir die Goldmedaille gestohlen.
Ja, ich also, kann das voll
Also auf voll jeden Fall nachvollziehen.
Ja, total.
Ja, also wie gesagt, die österreichische Presse, die schoss natürlich Richtung Frankreich, die französische Presse schoss zurück, kann man sich auch denken. In Österreich, muss man auch sogar sagen, gingen sogar wirklich die beiden Medaillen von Herbert Huber, der Silber gewann, und Alfred Matt mit Bronze bei diesem Rennen, die gingen in dem ganzen Trubel um Schranz völlig unter. Aber es ist nun mal so gewesen. Es war wirklich, ich habe es im Titel ja stehen gehabt, also ich habe gesagt, Olympiafluch, und es ist wirklich, hier hatte ich schon eine Ahnung, wirklich wie verflucht gewesen. Das ist einfach irgendwie nicht klappt, dass dieser Mann wirklich mal mit wirklich 100% Leistungsfähigkeit um eine olympische Goldmedaille fahren kann. Und wenn er es dann doch schafft, dann sowas wirklich Kurioses passiert. Übrigens auch auf der Website seines Hotels, Karl Schranz ist ja Hotelier mittlerweile, betreibt das Hotel auch bis heute. Da wird der Vorfall auch in einem Text erwähnt. Es gibt da so einen Text über ihn im Prinzip. Na, und dort heißt es, Zitat, 1968 in Grenoble hatte er Gold schon so gut wie in den Händen. Er war schneller als alle anderen und wurde nach einer mehr als umstrittenen Entscheidung disqualifiziert. Also auch hier natürlich schon relativ, ist das schon sehr diplomatisch ausgedrückt, aber man kann das schon auch deuten, denke ich. Ne?
Ja.
Aber zu 100% wird man die Hintergründe wohl nie aufklären können. Klar ist, für Schranz war es wirklich extrem bitter. So nah an Olympiagold war er noch nie. Und auch wenn er das damals noch nicht wusste, sollte er wirklich auch nie wieder sein. Aber das, warum das so ist, ging als zweiter und für viele wirklich noch größerer Skandal in die Sportgeschichte ein. Okay. Dazu gleich mehr. Vorher machen wir eine kleine Pause. Ihr kennt das heute mal mit Diamond. Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Begründung dafür. Aber fand ich mal passend heute, habe ich irgendwie Lust drauf gehabt. Deswegen da jetzt, ihr kennt das so 30, 40 Sekunden. Und dann melden wir uns gleich wieder. Und dann geht es mit Karl Schranz weiter auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 72, wo es dann zum, ja, wie soll ich sagen, Duell, würde ich fast sagen, mit IOC-Präsident Avery Brundage kam, also wirklich einem Mann, der ja auch in Schattenseiten schon mal Erwähnung gefunden hat. Daniel kann nur nicken, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Sind wir wieder und wir verlassen jetzt die Olympischen Spiele 1968 in Grenoble in Frankreich und begeben uns auf den Weg zu den Spielen 1972 in Sapporo in Japan. Also eine ganz schöne Reise, aber da nehmen wir unterwegs noch ein bisschen was mit, denn nach der bitteren Disqualifikation in Grenoble wollte Schranz es in den kommenden Jahren natürlich nochmal wissen. In der Skiwelt wurden die Karten nämlich neu gemischt, nachdem der Dominator der Vorjahre, Jean-Claude Killy, im April 1968 und nach seinem Dreifachsieg bei Olympia seine Karriere beendete und das mit gerade einmal 24 Jahren. Also wirklich okay. Wahnsinn irgendwie, ne? Also es gibt ja so ein paar Beispiele. Björn Borg ist ja im Tennis so ein berühmtes Beispiel. Aber das ist auch wirklich krass, muss man sagen. Dazu noch ein paar Worte, weil wir gleich eben nicht mehr über Killy sprechen. Das fand ich nämlich ganz interessant. Er war neben seiner Skikarriere tatsächlich von 1967 bis 1970 auch noch im Motorsport aktiv und nahm an mehreren Rennen teil. Unter anderem sogar an den 24 Stunden von Le Mans 1969. Also Ich meine, das ist ja jetzt kein Hinterhofrennen, wie alle sicherlich wissen werden. Das hat sicherlich jeder schon mal gehört. Das finde ich schon sehr beeindruckend. 1972 wagte Kelly sogar noch mal ein kurzes Comeback als Skirennfahrer, aber nur in den USA und im dortigen Profibereich, nicht im Weltcup. Und er war auch in ein paar TV-Serien zu sehen und half auch bei der Entwicklung von Skigebieten in den USA in den folgenden Jahren. Und er war dann hinterher auch im Weltverband, also in der FIS noch aktiv, nämlich zwischen 1977 und 1994 als Mitglied im Exekutivkomitee dort. Also durchaus eine interessante Karriere auch, wie ich finde. Jetzt aber zurück zu Schranz. Denn der war mit mittlerweile 30 Jahren so gut wie nie. Zumindest konnte man diesen Eindruck anhand einiger seiner Ergebnisse bekommen. Denn Schranz dominierte den Gesamtweltcup 1969 und 1970. Er war in beiden Jahren, vor allem in den Abfahrtsrennen, wirklich kaum zu schlagen. Besonders in Erinnerung blieb dabei das Hahnenkammrennen auf der Streif 1969. Das ist wirklich in mehrerlei Hinsicht ein wirklich irres Rennen. Deswegen habe ich das jetzt auch noch mal ein bisschen genauer hier aufgenommen in meine Notizen. Schranz ging als Favorit in die Abfahrt und hatte auf der Streif wirklich bei jeder Zwischenzeit auf der Strecke in diesem Rennen die Bestzeit gesetzt. Im Ziel war er plötzlich nur noch Zweiter. Da fragt man sich ja, wie konnte das sein? Hatte Schranz wirklich im letzten Sektor der Streif noch so viel Zeit verloren? Glauben wollte das eigentlich niemand so wirklich. Und die Zeit, das muss man eben auch sagen, die wurde damals noch per Hand genommen. Also alles andere als sicher vor möglichen Fehlern. Ne? Menschliches Versagen konnte natürlich immer mal dabei sein oder jemand, der ein bisschen zu spät draufdrückt. Und im Ziel war es dann aber eigentlich sogar der Chefzeitnehmer, der die Zeit stoppte. Dennoch, wie gesagt, Schranz war auf einmal nur noch Zweiter. Später in einem Spiegel-Interview sagte Schranz, er habe damals gedacht, nicht schon wieder. Also nicht schon wieder ist jetzt das Zitat. Denn es war ja knapp ein Jahr nach dem unglücklichen Olympia-Ergebnis in Grenoble. Und klar, das Hahnenkammrennen auf der Streif, das werden sicherlich auch viele wissen, die jetzt gar keine großen Wintersportfans sind. Das haben die sicherlich die meisten schon mal gehört. Wir haben es ja auch schon mal in der Top 3 gehabt.
Das ist einfach ein absolut die Abfahrt des Jahres außerhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.
Würde ich auch sagen, ja. Also Schranz, der ging auf jeden Fall richtig sauer ins Hotel, als jetzt nur noch Zweiter. Doch der Chef der damaligen Zeitnehmer, der eben die Zeit genommen hat, der folgte ihm und der gab zu, dass er einen Fehler gemacht habe und dass dieser korrigiert wurde. Schranz war also im Nachhinein doch Sieger auf der Streif 1969. Also, wo er quasi als Olympiasieger 98 in Grenoble zunächst ein paar Minuten dachte, er hätte Gold. Das wurde ihm dann aberkannt, hat er hier gedacht, er ist jetzt doch nur Zweiter, warum auch immer. Und dann war er doch der Sieger auf der Streif. Und ganz spannend wirklich, also das habe ich ja überhaupt nicht gewusst, der Chefzeitnehmer, das war überhaupt kein Unbekannter, der damals diese Zeit genommen hat, sondern ein Mann, der in seiner späteren Karriere gleich mehrfach dafür gesorgt hat, dass er es sicherlich mal in die ein oder andere Schattenseitenfolge schaffen könnte, denn es war ein gewisser Sepp Blatter.
Ach.
Der spätere jahrelange FIFA-Präsident. Ja, das war damals der Chefzeitnehmer im Ziel an der Streif. Das 1969. Also wirklich irre.
Das gibt's ja echt nicht.
Ja. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich das Rennen hier so detailliert aufnehme und warum es so legendär ist. Denn selbst Hollywood war in den Renntagen auf der Streif. Es fanden nämlich im Rahmen des Rennens Dreharbeiten für den Film Downhill Racer mit Robert Redford statt. Aber nicht nur das, die Filmleute filmten auch Auszüge des Rennens, also des wirklichen Profirennens, unter anderem den Siegeslauf von Karl Schranz, der danach in den Film eingearbeitet wurde, als wäre dort Redford heruntergefahren. Also Karl Schranz war quasi das Stunt-Double für Robert Redford bei seinem richtigen Lauf. Also nicht einfach nur für die Dreharbeiten, sondern wirklich bei seinem richtigen Siegeslauf. Und der Film kam übrigens schon im September 1970 auch in die deutschen Kinos unter dem Namen Schussfahrt. Neben Robert Redford war mit Gene Hackman auch ein weiterer, wirklich großer Filmstar der damaligen Zeit mit dabei. Und ich kenne den Film nicht. Ich habe von dem Film vorher noch nie gehört, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, bei dir wird es wahrscheinlich nie anders sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja einmal kurz hier die Inhaltsangabe von filmstarts.de mir hier reinkopiert. Die zitiere ich euch mal kurz, falls dann vielleicht der ein oder andere Interesse haben sollte, sich diesen Film mal anzugucken, wo man eben, wie gesagt, Karl Schranz dann tatsächlich sehen kann, auch wenn man vielleicht sonst denken würde, es wäre Robert Redford. Oder zumindest ein Double, ein vielleicht nicht so bekanntes Double. Aber Inhaltsangabe, David Chapelet ist ein egoistischer, aber auch sehr ehrgeiziger Skifahrer, der hofft, eines Tages für das olympische Team fahren zu können. Tatsächlich schafft er es in den erweiterten Kader, der gerade in Europa trainiert. Doch Davids egoistische Art lässt ihn sofort mit dem Trainer Eugene Clare, Gene Hackman, und seinen Teamkameraden zusammenstoßen. Er fühlt sich nicht wohl im Team und macht auch keinen Hehl daraus, dass ihm der eigene Erfolg wichtiger ist als der der Mannschaft. Nach einigen starken Vorläufen steigt er tatsächlich in der Teamhierarchie auf. Als sich dann eines Tages sein Teamkollege Johnny Creech, gespielt von Jim McMullen, verletzt, sieht David seine große Chance gekommen. Ja, also das nur als Inhaltsangabe, vielleicht mit dem kleinen Cliffhanger am Ende, vielleicht wird der ein oder andere jetzt Lust haben, sich diesen Film mal anzugucken. Also ich muss sagen, wenn ich drüber stolpern würde, würde ich wahrscheinlich mal reinschauen, ja. Also Schussfahrt, der deutsche Titel, oder Downhill Racer im Original. So, also jetzt weg von diesem wirklich irren Rennen auf der Streife. Wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass sich hier zwei so Nebengeschichten auftun. Aber Schranz dominierte in der Zwischenzeit wirklich weiter. Auch 1970 gewann er den Gesamtweltcup, wurde Österreichs Sportler des Jahres und gewann Gold im Riesenslalom bei den Weltmeisterschaften 1970 in Gröden. Also seine nächste Goldmedaille bei einer WM. 1979 und 70 wurde er auch nochmal mit dem Skieur d'Or ausgezeichnet, also als weltbester Skifahrer, gewann er zweimal in Folge, ehrlich, was soll ich sagen, also ich vermute einfach mal, dass man das so ausspricht, ich bin ja jetzt auch kein Franzose, aber so wie Daniel lacht, könnte es auch falsch sein.
Nee, keine Ahnung, ist schon richtig, das ist halt super kompliziert.
Aber vielleicht bringen wir damit einige zum Lachen, das kann ja auch sein, und damit hat es auch seine Wirkung nicht verfehlt. Jedenfalls in den beiden folgenden Saisons, also 70-71 und 71-72, war Schranz nicht mehr so dominant. Er gewann aber weiterhin einige große Rennen, darunter Weltcupsiege, und am 15. Januar zum vierten Mal und zum letzten Mal auch erneut das Abfahrtsrennen beim Hahnenkammrennen auf der Streif, obwohl es nicht immer auf der Streif, einmal war es tatsächlich woanders, ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber ich habe es noch so im Hinterkopf, aber viermal dieses Rennen in der Abfahrt zu gewinnen, das ist schon wirklich richtig, richtig stark. Ich glaube, da muss er sich in der auch wirklich in der Ski-Alpin Geschichte nicht, überhaupt nicht verstecken. So, im Februar 1972 sollte es dann zu den Olympischen Spielen in Sapporo gehen. Und für Schranz, da waren sich wirklich die allermeisten sicher, es ist die letzte Chance auf Gold. Denn er hatte zwar so gut wie alles in seiner Karriere gewonnen, aber der Olympiasieg, der blieb ihm eben immer noch verwehrt. Und jetzt sollte es dann 1972 in Sapporo soweit sein. Daniel, bitte.
Ich habe ganz schnell nachgeguckt. Karl Schranz ist zusammen mit Didier Küch aus der Schweiz Rekordsieger mit 4 Siegen. Auf dem Hahnenkamm,
ja, im Hahnenkamm. Also dann sogar vielen Dank dafür. Didier Küch, den kennt man ja auch, ne? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. Also dann war Schranz sogar jahrzehntelang der Rekordhalter, muss man ja sogar sagen. Also wirklich eine tolle Statistik. Vielen Dank, Daniel.
Na, ist er immer noch, ne? Also nur ganz kurz. Also
ja, genau, aber nicht mehr alleiniger
Rekordhalter. Nicht alleine, ja.
Genau. So, wie gesagt, es geht nach Sapporo, und in Sapporo zählte Schranz natürlich immer noch zu den Top-Favoriten. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, 69, 70 absolut dominant gewesen, weiterhin Abfahrtsrennen auch 70, 71, 71, 72 gewonnen, auch wenn es nicht mehr ganz so mega dominant war, aber natürlich musste man ihn auf jeden Fall ganz oben auf dem Zettel haben. Und dann passierte wirklich das eigentlich Unglaubliche, denn er reiste ab, ohne auch nur an einem einzigen Rennen teilzunehmen. Denn das IOC um Präsident Avery Brundage, die schlossen Schranz noch vor den Spielen aus, obwohl er schon in Japan war, also wirklich ganz kurz davor. Und der Grund, der erscheint vor allem aus heutiger Sicht wirklich völlig lächerlich. Und er sorgte damals auch für eine Welle der Entrüstung, vor allem in Österreich, aber von vorne. Denn während Schranz schon in Sapporo war und sich auf die Rennen vorbereitete, wurde dem IOC ein Foto zugespielt. Woher dieses Foto genau kam, das wurde nie offiziell aufgeklärt, aber jedenfalls war auf dem Foto war Karl Schranz zu sehen in einem Fußballtrikot. Und die Besonderheit auf diesem Trikot war ein Trikotsponsor, nämlich die Kaffeemarke Aroma Kaffee. Und Schranz trug dieses Trikot für ein Benefizfußballspiel, wahrscheinlich, sagt man, im Sommer 1971. Für Brundage reichte dieses Foto von Schranz mit diesem Sponsor eben auf dem Trikot aber als Indiz aus, dass Schranz, Zitat jetzt von Brundage, kein Amateur sei. Und Brundage weiter, Zitat, die Olympischen Spiele sind so weit wie möglich frei von der Herrschaft des Geldes und wir sind fest entschlossen, dass es so bleibt. Denn man muss wissen, Daniel schüttelt schon den Kopf, man muss wissen, damals gab es im IOC eben noch den Paragraphen, dass offiziell nur Amateure teilnehmen durften. Dass aber schon seit den 1960er Jahren viele Athleten im Prinzip Vollzeit ihren Sport ausübten, in einigen Fällen, ich habe extra nochmal ein bisschen nachgeguckt, ne, unter der Hand Geld floss oder der Staat finanziell unterstützte, das wurde halt irgendwie geduldet. Aber dieses Foto von Schranz war für Brundage und das IOC nun aber offenbar Beweis genug. Vielleicht wollte man auch einfach ein Exempel statuieren. Ich weiß es nicht so ganz genau. Jedenfalls wurde Schranz von den Spielen 1972 in Sapporo ausgeschlossen und musste aus Japan wieder heimreisen. Mit diesem einen Argument und mit diesem Foto, was sogar bei einem Benefizspiel in einer anderen Sportart aufgenommen wurde. Daniel, vielleicht möchtest du ja zwischendurch mal kurz was sagen. Ich gehe da gleich noch ein bisschen weiter.
Also, das ist ja wirklich nicht zu fassen. Also, gerade wenn man jetzt auch in der Zeit ist, wir erinnern uns mal zurück, du hast ja gesagt, Avery Brundage war schon mal auch Teil unserer Geschichte im Schattenseiten-Podcast. Wir haben im Rahmen des Attentats auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München.
Im gleichen Jahr ist das ja jetzt hier.
Genau, passiert, ne? Im gleichen Jahr, also interessanterweise ja damals häufiger Sommerspiele und Winterspiele im selben Jahr und in diesem Fall eben räumlich sehr weit getrennt. Und gerade in diesem Jahr 72, falls ihr euch da noch erinnert, haben wir auch mal kurz darüber gesprochen, dass die Olympischen Sommerspiele 72 in München ja diejenigen waren, wo es in Sachen auch TV-Ausstrahlung und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Länder es waren, aber es war ja natürlich, es war eine richtige Explosion in diesem Sinne, dass die ganze Welt das gesehen hat, die ganze Welt die ersten Spiele, wenn ich mich richtig erinnere, auch in Farbe gesehen hat. Und da muss man ja eins sagen, da sind ja unfassbare TV-Gelder geflossen. Und wenn in diesem Zusammenhang dann immer noch Avery Brundage, der damalige IOC-Präsident, sagt irgendwie die ohne oder frei von der Macht des Geldes oder wie du es gerade ausgedrückt hast.
Von der Herrschaft des Geldes, möglichst frei von der Herrschaft des Geldes.
Das ist natürlich ein absoluter Witz. Ne? Also das darf man ja, das kann man ja, wenn man dann sowas als Vorwand nimmt, einen der möglicherweise großen oder eines der großen, möglicherweise großen Gesichter dieser Winterspiele dann aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist natürlich, also da kann man ja nicht anders als mit dem Kopf schütteln, so wie ich das auch die ganze Zeit gemacht habe. Also das ist wieder ein weiterer Punkt, den Avery Brundage da gesammelt hat, um in der Liste der schlechtesten Sportfunktionäre aller Zeiten weiter oben zu stehen. Und dafür weiß man ja, er hat ja nun mal wirklich große Konkurrenz, aber da ist er wirklich... Da ist er ja fast einsame Spitze, ist ja nicht zu fassen. Also auch da nochmal, das war auch damals, der hatte ja auch seine Finger mit im Spiel schon bei der Vergabe der Olympischen Spiele 1936 nach Berlin. Ne? Noch nicht damals als IOC-Präsident, wenn ich mich nicht täusche, aber doch schon in einer mitentscheidenden Rolle gesagt, die Spiele sollen dahin vergeben werden. Durchaus auch, weil er damals auch mit der Idee sympathisiert hat. Also all das erinnere ich gerade auch noch so. Und also grundsätzlich eine Person, ja, die dem Sport, das muss man ja heute sagen, deutlich mehr Schaden als irgendwas als Gutes zugefügt hat. Und das ist wieder eine weitere traurige Anekdote, muss man sagen. Mit Karl Schranz jetzt.
Ja, finde ich auch. Absolut. Absolut. Also Schranz, der sagte 2011 mal mit einem Interview mit dem Tagesspiegel, das Interview packe ich euch in die Shownotes, Zitat, es war alles reine Willkür, sagte er über den Olympia-Ausschluss. Mein Gott, über den Olympia-Ausschluss. Und nochmal Zitat, der Amateurparagraf hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, trotzdem hat man mich eliminiert. Und wenn man Schranz-Ausführungen glaubt, war es definitiv ein gezielter Angriff, um ihn von den Spielen in Sapporo auszuschließen, denn er berichtete selbst, dass auf dem Foto von dem Benefizfußballspiel eigentlich noch zwei andere österreichische Olympiateilnehmer mit dem gleichen Trikot gewesen sein sollen, als er gar nicht alleine auf dem Foto war. Aber, also wieder Zitat jetzt, aber die hat man rausgeschnitten, zu sehen war nur ich. Also es sieht wirklich sehr danach aus, wenn man so glauben kann, dass das... dass es ein gezielter Angriff auf ihn war. Und die beiden anderen Österreicher, die durften demnach auch in Sapporo starten. Und Schranz vermutete, dass man ihn damals aus dem Weg räumen wollte, weil er nicht nur ein großer Star und sehr bekannt war, sondern weil er auch dafür war, den Amateurparagrafen zu ändern. Denn Zitat, das hat die senilen Granden des IOC sicher geärgert. Ja. Also er war einer der Verfechter dafür, dass das aufgeweicht wird tatsächlich, schon in den Vorjahren. Und er gilt auch heute, das habe ich auch gleich noch mal ein bisschen genauer hier drin stehen, als wirklich einer der Wegbereiter dafür. Und er vermutete, dass er deswegen hier dann das Exempel an ihm statuiert wurde.
Wir können es auch nicht beweisen, aber es klingt schlüssig, muss man ehrlicherweise sagen.
Ich finde auch, dass es schlüssig klingt, ja. Genau. Also Schranz reiste dann ab, aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Denn in Österreich, das kann man sich ja vorstellen, wirklich eine Welle der Entrüstung, ich würde sogar fast sagen, man kann es sich kaum vorstellen, wenn du hörst, was gleich alles so passiert ist. Und in der Presse zog man tatsächlich Vergleiche zur Hexenverbrennung, was schon wieder auch ein bisschen heftig ist, keine Frage. Ja, aber Schranz war nun mal ein absoluter Held da, ein absoluter Sportheld und er durfte eben nicht starten. Und als er wieder nach Hause kam, bekam er dann einen Empfang wie ein mehrfacher Olympiasieger, ja. Kinder bekamen schulfrei an dem Tag, als Schranz wieder nach Hause kam, um ihn 1972 auf dem Ballhausplatz in Wien zu empfangen. Und wenn man Berichte von heute und von damals liest, sind ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber man kann relativ sicher sagen, zwischen 80.000 und 100.000 Menschen sollen damals gekommen sein, um ihn da zu empfangen. Ja, als einer, der nicht starten durfte und abgereist ist und nicht als ein dreifacher Medaillengewinner. Also wirklich
Wahnsinn
eigentlich, muss man sagen. Ne? Und es war wirklich ein sehr emotionaler Empfang, aber eigentlich hatte es auch so ein bisschen was von einer Demo, muss man sagen, oder vielleicht sogar eher mehr als von einer Feier. Aber Schranz wurde auf jeden Fall als Held gefeiert. Aber das Feindbild waren natürlich Avery Brundage und das IOC. Und der Fall Schranz, der durchzog sogar die österreichische Politik. Der damalige Unterrichtsminister Fred Sinowatz, der brachte sogar einen Olympia-Boykott ins Spiel und wollte, dass sich auch andere Nationen anschließen. Aber das war auch wiederum etwas, was Schranz auf gar keinen Fall wollte. Er wollte, hat er auch selber mehrfach gesagt, keinem anderen Athleten die Chance auf eine Medaille nehmen. Also das, da hat er sich ganz klar gegen diesen Vorschlag gestellt. Trotzdem muss man auch sagen, wurde dieser Empfang da in Wien auch kritisiert, denn es gab den Vorwurf, dass sich die Politik nun Schranz zu Nutzen machte, um für sich zu werben. Also es wurde jetzt nicht Schranz oder so kritisiert, aber wie das dann aufgezogen wurde. Denn ja, die ÖVP-Führung war damals zu großen Teilen vor Ort und Schranz wurde unter anderem auch aus dem Schiebedach eines SPÖ-Dienstwagens herumkutschiert, zum Platz dann selbst und so weiter. Also da gab es natürlich auch Kritik, kann ich auch verstehen, aus der Presse, dass man gesagt hat, jetzt kommen jetzt hier die Politiker und wollen sich quasi Schranz so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Aber es
die Vorläufer nicht nur, vom Frankfurter Bürgermeister, sozusagen. Wer die Geschichte kennt, Stichwort Europapokalsieg und so weiter. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen so ein bisschen, letztes Jahr. Genau.
Ja. Ja, also das muss wirklich ein irrer Tag gewesen sein, wo er dann wieder in Wien empfangen wurde, aber es hört auch nicht da auf. Es wurde sogar ein Lied über Schranz Olympia ausgeschrieben mit dem Titel Der Carly soll leben, der Brundage steht daneben. Ja, und da drin gab es dann Zeilen wie, wir pfeifen aufs Olympiagold, waren mit dabei. Und dieses Lied erreichte immerhin Platz 9 in den Austro-Charts 1972. Ich habe mal nachgeguckt. Die Austro-Charts sind quasi Charts, wo nur österreichische Künstlerinnen und Künstler mit drin vorkommen. Ne? Aber nur als Hinweis, aber immerhin, muss man sagen. Ne? Also hat man wohl schon das eine oder andere Mal hören können damals. Vielleicht gibt's ja die eine oder andere Hörerin, den einen oder anderen Hörer, der jetzt zuhört und sich noch dran erinnern kann, wie er das Lied beim Radio gehört hat oder so. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja, jedenfalls, dieses Olympia-Ende war auch wirklich das Ende von Schranz' Karriere als Skifahrer. Er hat danach keinen Bock mehr gehabt, glaube ich, kann man vielleicht sogar so ein bisschen plump sagen. Es sollte jetzt natürlich die Krönung werden. Er wollte in Sapporo dann doch mal alles dran setzen, irgendwie doch noch Gold zu gewinnen bei Olympia. Aber es blieb ihm verwehrt und jetzt wirklich auf eine der skurrilsten, skandalösesten, kontroversesten Tatsachen. Kann man nicht anders sagen. Am Schluss kann man sagen, Karl Schranz gewann 3 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Silber bei Olympia, immerhin Silber bei Olympia 64. 2-mal den Gesamtweltcup und wirklich unzählige wichtige Skirennen auf der ganzen Welt. Was ihm aber eben verwehrt blieb, war dieser Olympiasieg. Es war wirklich für mich, nach allem, was ich jetzt hier vorbereitet habe, gelesen habe auf dem Weg zur Folge und jetzt auch nochmal vorgetragen habe, wirklich, es wirkte für mich fast wie ein Fluch, dass Olympia und Karl Schranz, das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Wie auch immer, warum auch immer. Deswegen, wie gesagt, auch die Wahl dieses Titels diesmal für die Folge. Auf das IOC hatte Schranz allerdings trotzdem noch Einfluss, denn sein umstrittener Ausschluss 1972 gilt eben als einer der wichtigsten Steine, ich habe es eben schon mal gesagt, die dann IOC-Reformen in den nächsten Jahren ins Rollen brachten. Denn 1981 wurde der Amateurparagraf, der Schranz im Sapporo noch zum Verhängnis wurde, dann endgültig abgeschafft. Und zum Beispiel hier auch ein ganz, ganz prominenter Zitatgeber, nämlich Franz Beckenbauer, der hob mal die Bedeutung von Schranz für diese Entwicklung hervor. Zitat, durch diese Qualifikation, also gemeint ist Schranz, durch diese Qualifikation 72 wurde endlich der nur zum Schein aufrechterhaltene Amateurstatus in der Öffentlichkeit thematisiert. Also das kann sich Karl Schranz auf jeden Fall auch auf die Fahne schreiben, dass er, auch wenn natürlich unfreiwillig in diesem Fall, er doch sehr dazu beigetragen hat, dass eben dieser Amateurparagraf dann abgeschafft wurde und natürlich auch weltweit zu einigen historischen Olympiaereignissen geführt hat, an die sich sicherlich fast alle oder alle noch erinnern werden, die vorher eigentlich dann nie möglich gewesen wären, wie zum Beispiel jetzt nur Dream Team im Basketball 1992 oder Steffi Grafs Golden Slam 1981. Das sind ja nur so 2 Beispiele, die mir so ganz spontan eingefallen sind. Da gibt es natürlich noch viele mehr, die wären sonst gar nicht möglich gewesen, weil das halt jetzt in dem Fall Profisportler waren, die es dann geschafft haben. Dann, ich bin nicht sicher, aber ich habe den Eindruck, du möchtest vielleicht was sagen, obwohl du die Hand nicht gehoben
hast. Du hast vollkommen recht, Benni. Ich muss mich auf jeden Fall korrigieren. Das wollte ich jetzt machen. Ich wollte dich jetzt gar nicht mehr unterbrechen. Aber diese Korrektur, der König der Hahnen kam rennen. Also Didier Küch ist der eins, ist der alleinige Führende mit 5 Siegen tatsächlich. Ich habe eben ein bisschen zu schnell geguckt. Und hier, was man nicht machen sollte, dem ersten Eintrag direkt getraut, habe aber dann doch noch mal kurz weitergeschaut und gesehen, Didier Küch hat 2012 das 5. Rennen gewonnen. Ich will mich jetzt nicht verbürgen für irgendwelche weiteren Siege. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie meinen Fokus zu sehr darauf legen. Fakt ist nur, dass das Schranz hier nicht ganz vorne in der besten Liste auf der Streif steht. Das wollte ich euch doch noch kurz mal mit auf den Weg geben, weil eine Falschinfo wollen wir ja so nicht rausgeben. Gut, das war's.
Nee, vielen Dank dafür. Und ja, wir sagen ja auch immer wieder, dass, aber das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ne? Wir versuchen wirklich immer, die Quellen so gut es geht, mehrfach auch zugegen zu checken, weil
sogar das während muss man des Podcasts so
sagen.
Jetzt, ja.
Sogar während des Podcasts in dem Fall muss man einfach leider sagen, das fällt uns sicherlich, ist dir sicherlich auch schon öfters aufgefallen, mir ja auch. Was man so, also da ist im Internet findet man schon manchmal auch Sachen, wo man einfach dann im Nachhinein sagen kann, es ist einfach falsch. Ne? Und besonders unglücklich wird es, wenn man merkt, ach, die haben von denen abgeschrieben oder umgekehrt oder wie auch immer. Na, das kann natürlich.
Also ich habe jetzt in dem kurzen, in dem wirklich nur kurzen Gucken nebenbei, weil ich dir ja auch weiter zuhören wollte, schon einmal gelesen, Karl Schranz hat 3-mal gewonnen und einmal gelesen, Karl Schranz hat 4-mal gewonnen. Und beides sind Quellen, wo du sagen würdest, ja, könnte man glauben. Also von daher.
Genau. Mal, ne? Also es ist nicht so einfach. Aber super, dass du das jetzt hier noch aufgeklärt hast. Aber auch wenn Schranz jetzt nicht mehr in der Spitze steht, bleibt trotzdem der Satz bestehen, den ich vorhin gesagt habe, er war jahrzehntelang auf jeden Fall Rekordhalter, ja. Weil Didier Küch, das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Und Schranz war es ja bis Anfang der 70er. So, jetzt nur noch ein paar Worte zu Karl Schranz und dem Leben nach seiner Karriere und auch dem Leben heute noch, denn Schranz lebt seit seinem Karriereende mit seiner Familie in St. Anton am Arlberg, also auch in seiner Heimat, in seinem Geburtsort, dort führt er bis heute das Hotel Karl Schranz. Da kann man auch, wer da vielleicht mal, weiß ich nicht, vielleicht hat sogar der eine oder andere da schon mal Urlaub gemacht und kennt das sogar, das kann ja sein. Also ne, wie gesagt, wir sind ja nun wahrlich keine Wintersportler, aber das ist ja bei vielen anders und in so einem absolut beliebten Skigebiet würde mich jetzt gar nicht überraschen. Es gab auch tatsächlich nochmal einen Versöhnungsversuch mit dem IOC, nämlich 1988, als Schranz dann vom damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch eine Ehrenmedaille verliehen bekam. Also immerhin, könnte man jetzt vielleicht sagen. Und Schranz ist wirklich bis heute in Österreich ein absoluter Sportheld und eine richtige Skilegende. 1998 wurde ihm das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Also ein ganz hoher Orden auf jeden Fall. Und er setzte sich außerdem auch stark dafür ein, dass die alpinen Skiweltmeisterschaften 2001 in St. Anton am Arlberg stattfanden. Also zweifellos, und wenn man jetzt auch mal immer aktueller googelt oder so, es gibt immer mal wieder Artikel über Karl Schranz oder zu seinem 80. Geburtstag vor 4 Jahren wurde es natürlich nochmal ganz groß, keine Frage, aber auch 50 Jahre nach 68, 50 Jahre nach 72 und so weiter. Ne? Also das ist einfach eine absolute Skilegende da, eine absolute Sportlegende da, kann man nur sagen. So, aber in den vergangenen Jahren, und das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, das hat mich auch sehr überrascht, machte Schranz auch noch aus anderen Gründen mehrfach Schlagzeilen, nämlich, und das ist natürlich aus heutiger Sicht auch schon irgendwie als Kontroverse zu betrachten, als guter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin tatsächlich. Denn Schranz lernte Putin laut Medienberichten 2001 im Rahmen der Ski-WM quasi bei sich zu Hause in Arlberg kennen. Danach nahm Putin Skiunterricht bei ihm, zunächst in Österreich, später auch immer öfter in Russland. Und das Ganze führte sogar so weit, dass Schranz zu einem der wichtigsten Berater Putins für die Austragung der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi wurde. Und da gibt es auch Fotos von ihm mit Putin gemeinsam in Sotschi. Und 2018, zu Schranz 80. Geburtstag, erhielt er von Putin auch ein Glückwunschtelegramm tatsächlich. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, nach der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022, da stieg auch der Druck in Österreich auf Karl Schranz, wie er denn dazu steht. Und der distanzierte sich dann Anfang März, also wenige Tage nach dem Kriegsbeginn, ganz deutlich, nachdem er und seine Familie sogar bedroht worden sein sollen, wie er gesagt hat. Es gab damals eine Pressemitteilung, die rausgegeben wurde. Zitat von Karl Schranz jetzt, Zitat: Ich verurteile den Einmarsch der Russen auf das Schärfste. Und weiter Zitat: Ich fordere Präsident Putin auf, mit der völkerrechtswidrigen, von ihm sogenannten, in Anführungszeichen, militärischen Operation und den Falschinformationen sofort aufzuhören und die Unabhängigkeit der Ukraine als eigenständigen Staat zu respektieren. Also er hat sich auf jeden Fall ganz deutlich von dem Krieg distanziert, trotz eben seiner engeren Beziehung zu Wladimir Putin in den Jahren davor. Ja, seitdem, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, etwas mehr als ein Jahr, von dem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, kann man nur sagen, es ist relativ ruhig um Karl Schranz geworden. Er ist heute 84 Jahre alt und kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, einer der besten Skifahrer aller Zeiten gewesen zu sein und eine echte Sportlegende in Österreich bis heute. Und eben, das ist auch nicht ganz unwichtig, er war zweifellos einer der Wegbereiter, dass die Olympischen Spiele mittlerweile auch Profis offen stehen. Ja, und damit endet hier mein kleiner Vortrag zu Karl Schranz und diesen wirklich verrückten Olympia-Entwicklungen, Rennen oder Politikum oder was auch immer. Wie gesagt, ich muss sagen, ich fand, es war ein super spannendes Thema. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich finde super, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir hatten ja auch mal versprochen, dass es mal ein Skithema gibt. Also jetzt nicht offiziell, aber in der Mail haben wir das ja mal versprochen, dass es nicht mehr so lange dauert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und Daniel, vielleicht an dich jetzt auch nochmal kurz so ein bisschen die Frage zu deinen Eindrücken zu dem Thema und zu Karl Schranz. Du hast es ja jetzt auch zum ersten Mal gehört und hattest ja nicht quasi kein Vorwissen.
Genau, also erstmal dein Dank ging raus an die beiden, die uns die Themenvorschläge geschickt haben, glaube ich. Das wolltest du nochmal sagen.
Elke und Friedrich,
genau. Ja. Und dem kann ich mich anschließen. Also grundsätzlich bin ich ja auch immer großer Fan davon, mal was zu hören, was man so noch gar nicht kennt. Und ich ja dann jetzt in der Rolle, sage ich mal, als erster Zuhörer, der darauf ja auch reagieren kann. Ich muss sagen, ich wusste nichts. Ich fand es irre spannend. Jeder dieser beiden großen Skandale für sich alleine genommen wäre ja schon fast, also wäre alleine, wenn nur eins davon passiert wäre, absolutes Potenzial für eine eigene Folge. Und dass es dann ja, gerade bei Olympischen Spielen zweimal solche Geschichten gab, die völlig unterschiedlich waren, aber die eben für ihn zur Folge hatten, dass er ohne olympische Goldmedaille bei einer Karriere, die diese olympische Goldmedaille ja total verdient gehabt hätte, dass er eben ohne die rausgeht, ist natürlich tragisch, aber es gibt ja immer mal wieder so Verhinderte im Sport und so ein bisschen geht damit einher ja auch ein kleiner Sympathiefaktor. Also ich habe irgendwie jetzt gerade auf jeden Fall das Bild im Kopf, also es hilft natürlich den Sportlern nicht, die würden wahrscheinlich deutlich super gerne ein paar Sympathiepunkte abgeben und dafür eine olympische Goldmedaille mitnehmen. Aber das hat ja so ein bisschen das Image des ewigen Zweiten, auch wenn er jetzt ja nur einmal Zweiter bei Olympia wurde und ansonsten ja auch wirklich eine grandiose Karriere hingelegt hat. Und alleine, das muss man ja auch sagen, also Elke auf jeden Fall kam ja, die uns den Vorschlag geschickt hat, kommt ja auch aus Österreich und zeigt ja auch so ein bisschen, das ist natürlich jetzt eine Person, aber zeigt natürlich, dass der ja alles andere als vergessen ist im kollektiven Gedächtnis ja, da. Ne? Und das ist ja dann auch schon eine ganze Menge. Also die aktive Karriere liegt ja jetzt schon irre lange zurück, das muss man ja sagen. Also nach 72 war dann Schluss. Das ist einfach jetzt ja auch schon wahnsinnig lange her. Und in Österreich, da werden die Skihelden einfach dann auch bis heute dann weiterhin gefeiert, ist halt der absolute Nationalsport da und da muss man sagen, hat er sich das von vorne bis hinten ja total verdient. Und wenn wir jetzt darüber diskutieren, was ist jetzt vielleicht, wie wir gerade mal kurz in der Pause gesagt haben, was ist jetzt von diesen beiden Skandalen vielleicht der größere noch, muss ich jetzt, wo ich sie beide gehört habe, am Ende sagen, das ist ja einfach nicht miteinander zu vergleichen. Also unterschiedlicher können solche Geschichten ja gar nicht sein.
Ja, finde ich auch.
Aber diese Willkür, muss ich sagen, diese Willkür, die der IOC-Präsident da hat walten lassen, aus welchen Gründen auch immer, du hast ja ein paar mögliche Gründe genannt, das ist schon sehr hart. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu verdauen ist, sogar als die andere Geschichte, wobei die auch echt, die ist so kurios.
Also,
und mit den französischen Jurymitgliedern. Es ist schon sehr,
die
sehr
hat auf
schwer,
jeden Fall auch oder? Ein Geschmäckle, wie man ja, vielleicht sagen könnte, vorsichtig sagen könnte. Aber die Nummer 72, was der Ausschluss, wie auch immer, aber dass der Grund ein Foto ist, wo er ein Fußballtrikot bei einem Benefiz-Fußballspiel trägt. Das musst du dir mal, also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist ja wirklich völlig absurd. Ne? Also ich meine, das ist halt wirklich schon extrem. Ne? Wenn es jetzt irgendwie, kann man immer noch drüber diskutieren, aber wenn es jetzt irgendwo bei einem kleinen Skirennen irgendwie in Österreich gewesen wäre oder weiß ich nicht was, ne? Aber es hat noch nicht mal was mit seiner Sportart zu tun gehabt. Es war ein absolutes, ja, Charity-Event im Prinzip nur. Das ist dann wirklich schon extrem, finde ich.
Was war das nochmal? War das ein Kaffee? Das war ein Kaffee.
Aroma-Kaffee, ja.
Das
eine
war
Kaffeemarke,
ein Kaffee,
ja. Die wahrscheinlich dieses Benefizspiel, ich muss jetzt absolut spekulieren, aber wahrscheinlich dieses Benefizspiel einfach nur unterstützt hat. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Karl Schranz da keinen Cent von der Kaffeemarke gesehen hat. oder kein Schilling oder wie auch immer damals. Also
ja, das wäre, damals. Das wäre natürlich. Ich meine, das wäre natürlich durchaus nochmal ein entscheidender Punkt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn er dafür persönlich Geld bekommen hätte, wir gehen jetzt, du hast ja auch den Rahmen gesagt, es war eine Benefizveranstaltung, selbst wenn er was bekommen hätte, damals war es ja schon in den 60er Jahren ja auch schon längst so, du hast es selber gesagt, ganz viele Athleten haben das nicht hauptberuflich gemacht, aber doch hauptsächlich gemacht und mussten ja auf irgendeine Art und Weise ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wir haben ja auch diese Geschichte, ich weiß gar nicht, wann das anfing, zum Beispiel mit Sportsoldaten und Sportpolizisten, aber letzten Endes, wir haben es ja auch ganz oft schon in anderen Zusammenhängen gehört, irgendwie, dann wurde man eben, und zum Beispiel war es ja, wir haben in der DDR schon häufiger drüber gesprochen, ne? Man wurde eben irgendwo angestellt, ne? Also irgendwo ging mit dem Sportlersein eine Anstellung in irgendeiner Firma einher, die eben dafür gesorgt hat, dass immer, wann Training ist oder was auch immer, das eben Vorrang hatte und alles andere hinten angestellt wurden. Es war in manchen Fällen einfach auch nicht mehr als einfach nur ein Vertrag auf einem Blatt Papier, der dafür sorgen konnte, dass man in Ruhe Sport treiben konnte, ne, jetzt mal so gesagt. Mhm. Und das war ja damals natürlich schon gang und gäbe. Und das heißt also, selbst wenn dafür irgendwie Geld geflossen wäre, hätte man immer noch sagen können, dann muss man wahrscheinlich 500 Athleten von den Olympischen Spielen aussperren. Und von daher bleibt es dabei. Plus, es wird noch krasser, wenn man einfach bedenkt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach eben nicht so war und er dafür persönlich gar nichts bekommen hat, außer vielleicht eine Tüte Kaffee. Es ist vielleicht so, als wenn die den selber hätten sponsern wollen und gesagt hätten, nee, wir nehmen dich nicht, weil du in deinem Leben schon mal ein Glas Wasser getrunken hast. Das ist ungefähr die Art und Weise der Argumentation, die Avery Brundage da gemacht hat. Also
ja, den Anruf habe ich auch.
Ja. Das kann man ja wirklich so nicht stehen lassen, aber über den haben wir ja auch schon eine ganze Menge gehört. Also, um es zusammenzufassen, ich fand es wirklich ein total, total interessantes Thema. Passt wahrscheinlich jetzt, was das Wetter angeht, nicht so richtig in den Sommeranfang.
Stimmt.
Aber nichtsdestotrotz war es ein schöner, kühler Ausflug in den Wintersport. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür,
das freut mich.
Benni,
so.
Auf jeden Fall.
Gerne, danke wie gesagt nochmal an den Vorschlag und da auch nochmal der Hinweis, schickt uns gerne weiterhin Themenvorschläge, das wird ja fleißig gemacht, da Armut herrscht auf gar keinen Fall, nee. Wir können tatsächlich, also auch wenn wir es gerne immer natürlich so oft und so regelmäßig machen wollen, wie es geht, aber wir können natürlich nicht sofort immer auf alle reagieren, das ist ja klar, da müssten wir ja hier
jeden Aber ihr Tag, seht ja auch Wochen und Monate später kommen die Themen.
Absolut, absolut. Also gar keine Frage, hier geht keiner verloren. Dann glaube ich, gibt es jetzt noch ein skandalöses Quiz und jetzt muss ich nochmal schwitzen. Jetzt passt es dann doch wieder.
Jetzt musst du wieder schwitzen, ja genau, jetzt passt zum Wetter. Ja, du hast heute nochmal die Chance, wir haben überlegt, was wir machen. Top 3 habe ich angekündigt, kommt auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Skandalöses Quiz, vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz kurz den Dank raus, auch an Roland, der uns auch als Hörer zwei Quizze geschickt hat. Eins an Benni, eins an mich für den jeweils anderen. Da kommen wir in der Zukunft auch sicherlich nochmal drauf. Ich weiß, ihr zwei seid auch irgendwie im Austausch, dass da vielleicht noch die ein oder andere Anpassung passiert. Mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Also ich weiß ja auch nichts. Aber heute gibt es ein Quiz, das ich gemacht habe, Benni, und du hast heute sogar eine besondere Chance. Das habe ich jetzt mal so eingearbeitet noch. Wir haben ganz kurz mal drüber gesprochen, dass wir das irgendwie so machen könnten. Wenn du es schaffst, wenn du die Hinweise zu einer Lösung bringst, gewinnst du einen Preis. Nämlich die Ausgabe des Buches Das schwarze Trikot von Jorge Cepeda Patterson. Das habe ich euch ja vor ein paar Folgen schon mal intensiv ans Herz gelegt. Und es ist so, dass wir für unseren Live-Podcast, der jetzt ja nicht stattfindet, ihr habt es am Anfang der Folge gehört, tatsächlich schon ziemlich viele coole Preise organisiert haben und unter anderem auch einige Ausgaben dieses Buches, das uns der Elster Verlag dann tatsächlich dafür auch zur Verfügung gestellt hat. Jetzt wollen wir natürlich diese Exemplare, die jetzt bei mir rumliegen, nicht für uns behalten. Deswegen ist das jetzt vielmehr eigentlich eine kleine Überleitung dazu, dass ihr in den kommenden Folgen, das ist jetzt nicht in jeder Folge, aber wenn sich das immer mal anbietet, werden wir auf irgendeine Art und Weise diese Bücher verlosen oder wir sagen, hey, wir machen mal, schreibt uns mal eure coolste Top 3 und dann ziehen wir einen Gewinner oder die, was wir am besten finden, kriegt vielleicht ein Buch zugeschickt, irgendwie in dieser Form. Also es ist jetzt nicht eine Wiederauferstehung des ursprünglichen skandalösen Quizzes, dass wir jetzt irgendwie da jedes Mal Bücher raushauen, aber irgendwann vielleicht auch mal einfach mal so, kommen die Sachen, die wir gesammelt haben, jetzt irgendwie unters Volk. Also wir wollen die ja nicht für uns behalten. Das, was wir haben und behalten dürfen, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen, Monaten, Jahre, wie auch immer, das Buch ist ja nun wirklich auch zeitlos, werden wir das auf jeden Fall irgendwie an den Mann oder an die Frau bringen. Heute, Benny, hast du also die Chance, denn Radsport ist ja auch dein Thema. Die Dinger sind alle zu mir geliefert worden. Ich war ja dann derjenige, der das schlauerweise für 25 Euro gekauft hat. Aber ohne meinen Kauf hätten wir das jetzt auch nicht hier. Von daher, so, du hast also die Chance, das kostenlos zu kriegen. Will ich noch irgendwas sagen?
Wie gut muss ich denn sein?
Nee, einfach schaffen.
Ach so, ja gut, aber.
Ja, nee, komm, das ist ja mehr eine Überleitung. Jetzt
sind die Chancen also, ja nicht so schlecht, weil normalerweise müsste der fünfte Hinweis ja dann. Mal gucken.
Ja, nee, das wird schon alles hinhauen. Ganz schnell nochmal die Regeln. Benny kriegt 5 Hinweise. Nach jedem Hinweis darf er einen Tipp abgeben, um wen, was oder wie auch immer es sich handelt. Zusätzlich darf er während des skandalösen Quiz 2 Rückfragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten können muss, stellen, um sich selber vielleicht nochmal auf die richtige Fährte zu bringen. Schauen wir mal, wie lange du heute brauchst. Der Rekord, den hast du ja aufgestellt beim letzten Mal mit Paul Biedermann. Da war es dann schon nach 3 Hinweisen soweit. Und jetzt
schlag aber nur daran, dass Schwimmen Kernkompetenz ist.
Ja, das ist ja das Witzige eigentlich. Der Rekord ist passiert bei dem Quiz, bei dem du am wenigsten Ahnung hattest. Das war ja, aber die geringe Auswahl an Möglichkeiten hat dich zum frühen Sieg geführt.
Ja, das stimmt.
Heute ist es so, ich habe jetzt einfach, wir gehen die Hinweise durch und teilweise gehen damit auch noch ein paar Infos einher, die ich dann nachher gerne noch aufkläre. Vorab legen wir ohne weitere große Umschweife los und ich sage, du wirst also sofort auch erkennen, was heute gesucht wird oder wer heute gesucht wird. Hinweis Nummer 1. Die gesuchte Person war sowohl Mitspieler von Sepp Maier als auch von Steffen Freund.
Oh, okay, alles klar. Also habe ich ja zumindest schon mal, das ist ja schon mal interessant, habe ich ja zumindest schon mal einen zeitlichen Rahmen. Also es muss jemand sein, der, also ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie lange Sepp Maier gespielt hat, aber ich würde mal tippen, Anfang der 80er könnte es noch gewesen sein und Steffen Freund, da sind wir dann auf jeden Fall Mitte der 90er, Anfang der 90er vielleicht sogar noch. Also ich konzentriere mich jetzt mal relativ auf die 80er Jahre. Jetzt müsste man die Vereine natürlich noch so wissen, also bei Sepp Maier denke ich natürlich sofort an Bayern München. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass noch was anderes kam, aber wer weiß. Bei Steffen Freund bin ich da nicht mehr so ganz sicher, was wir da so haben. Auf jeden Fall einen Tipp abgeben, das wird auf jeden Fall schon sehr schwer. Also wir sind natürlich im Fußball, ne? Die Info habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ich gehe mal davon aus, obwohl, wer weiß, ne? Bei den Jüngeren kann es ja sogar sein, dass er vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere das gar nicht einordnen können. Also wir sind auf jeden Fall im Fußball, so viel ist ja klar. Mitspieler, Steffen Freund. Also da habe ich natürlich direkt Borussia Dortmund im Kopf. Auch Tottenham fällt mir jetzt sofort ein. Bayern auf jeden Fall bei Sepp Maier. Ja, ich gebe noch keinen Tipp ab. Ich nehme Hinweis 2.
Könntest du jetzt einfach irgendwen sagen. Stell mal vor, die Chance von 1 zu 300.000. Aber sie könnte ja, heute könnte dein Lottogewinn kommen.
Nee, das wird nicht funktionieren.
Okay, gut.
Mir fehlt noch eine Brücke.
Dann Hinweis Nummer 2. Die gesuchte Person wurde 2-mal deutscher Meister. Für einen der Titel reichten der Person 2 Einsatzminuten.
Oha, okay. Die Person wurde 2-mal deutscher Meister. Für einen der Titel reichte. Da stelle ich jetzt mal kurz eine Frage.
Ja,
eine Zwischenfrage. Bevor ich die Frage stelle, stelle ich eine Frage, die nicht die Frage ist, ja?
Okay, mach du wieder. Du sagst mir, worauf ich antworten soll.
Ja, obwohl, das ist ja auf die Frage, wirst du ja auch antworten müssen, aber das ist natürlich ungünstig. Okay, nochmal ganz kurz. Die Person wurde 2-mal deutscher Meister, für einen reichten 2 Einsatzminuten. Das heißt, entweder war die Person da zu dem Zeitpunkt super jung und ist halt einfach nur mal kurz eingewechselt worden oder so, oder es war irgendwie, obwohl eine Verletzung glaube ich nicht, wer wird denn nach 2 Einsatzminuten verletzt und fällt dann die ganze Saison aus? Das klingt jetzt sehr unrealistisch. Also es klingt eher so, dass es jemand war, der damals noch super, super jung war. Ist jetzt beim zweiten Meistertitel dann wahrscheinlich nicht mehr so jung war. Ich frage jetzt, Hat die Person ihre deutschen Meisterschaften in den 1980er Jahren gewonnen?
So wie du die Frage stellst, muss ich sie mit Nein beantworten.
Okay, dann kann ich jetzt natürlich immer noch nicht 100% sicher sagen, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn du Nein sagst, gehe ich jetzt davon aus, dass ein Titel in den 80ern und einer in den 90ern ist. Das ist dann jetzt meine Vermutung, sage ich nur. Ich werde aber nicht auf einen, also ich werde jetzt nicht auf ein Ergebnis kommen, was irgendwie direkt, also dafür muss ich auch gestehen, bin ich nicht fit genug, was die einzelnen Meisterschaftsjahre angeht. Anfang 90er, ja, Stuttgart, Bremen auf jeden Fall, wenn ich mich nicht täusche, Mitte 90er dann Dortmund. Mit was ist dann Steffen Freund? Ja, wahrscheinlich mit Dortmund dann irgendwie in den 90ern mit Steffen Freund. Obwohl, muss ja nicht mit Freund Meister geworden sein. Na, das, die Frage, das ist ja jetzt gar nicht geklärt. Wer könnte es denn dann sein? Wer könnte denn Mitte der 90er, vielleicht bin ich auf der falschen Fährte, aber ich sage jetzt einfach mal, wer könnte denn zum Beispiel Mitte der 90er mit Dortmund Meister geworden sein und in den 80ern schon bei Bayern irgendwie gewesen sein und da auch Meister geworden? Ich sag mal Stefan Reuter.
Nein, das ist falsch.
Okay. Aber bei Daniel passiert auch irgendwas, ja, was ihn sehr ablenkt.
Alter, da ist draußen, glaube ich, ein übelster Katzenkampf. Ich glaube, wir machen mal kurz Pause und
sind
gleich wieder zurück, weil meine Katze soll auf jeden Fall überleben. Also, bis gleich. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Alle Katzen leben. Also, das sind die guten Nachrichten.
Also, ja? Auch noch der wichtige Hinweis, also Daniel hat keinen geheimen Katzenkampfring in seinem Garten oder so. Nee. Das war ein völliger Zufall gerade. Also ja, nicht, dass wir jetzt hier noch Skandale produzieren.
Nee. So, also wir machen weiter. Wo waren wir jetzt gerade, Benni? Du hast gesagt Stefan Reuter und ja. Ich musste sagen, das ist es leider nicht. Ne? Also ich hoffe, ich
habe genau. Dann wurden wir ganz unsanft unterbrochen.
Ja. Ich hoffe, ich habe deine Denkprozesse jetzt nicht zu krass durcheinander gebracht. Vielleicht hattest du ja sogar noch die Chance, noch ein bisschen weiter zu grübeln, was denn sein könnte. Die Frage, möchtest du Hinweis 3 haben?
Ich hatte noch nicht Hinweis 3?
Nee, du hattest Hinweis 2.
Ne? Ah, okay. Oh, ich habe gedacht, ich hätte Hinweis 3.
Nein.
Nee, dann ist alles gut.
Nein. Ja, wir hatten bis jetzt, die gesuchte Person war sowohl Mitspieler von Sepp Maier als auch von Steffen Freund. Und die gesuchte Person wurde zweimal deutscher Meister. Ja, für einen der Titel reichten zwei Einsatzminuten. Jetzt kommt Hinweis 3 und der lautet, die gesuchte Person war so etwas wie der Antagonist des sogenannten Thriller von Sevilla.
Aha, okay.
Die gesuchte Person war so etwas wie der Antagonist des sogenannten Thriller von Sevilla.
Okay, ja, also ich muss mich jetzt absolut outen, alles andere hilft ja nicht, wir sind ja aber auch immer ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der Thriller von Sevilla ist. Das ist natürlich problematisch, also ich weiß natürlich schon, was das jetzt meint, also was du mit Antagonist meinst, da gehe ich jetzt schon mal aus, von zu wissen, was es bedeutet, aber ich hab das hilft mir null weiter.
Okay, pass auf. Das ist jetzt der ich habe mir das notiert, das ist vollkommen okay. Das ist der etwas weniger bekannte Begriff. Auch eingegangen in die Historie als die Nacht von Sevilla, falls dir das mehr sagt. Aber Thriller von Sevilla, an Anlehnung an Thriller from Manila, habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal. Aber es ist auch oder noch bekannter als die Nacht von Sevilla. Keine Ahnung, ob dir das hilft, aber
die Nacht von Sevilla, da klingelt auf jeden Fall schon mal mehr, aber nicht genug, als dass ich das einordnen könnte.
Ich glaube, du hast aber gegebenenfalls die Chance, dir ein bisschen was herzuleiten. Also wenn du nochmal überlegst, wo du herkommst, so deine ersten Sachen, wo du dich befindest, in welcher Zeit und so weiter und so fort, vielleicht fällt irgendwo noch der Groschen.
Ich könnte es mir herleiten. Also, wie kann ich es mir vielleicht herleiten? Sevilla. Also, es kann natürlich irgendwie, es kann natürlich irgendwie Europapokal Landesmeister oder sowas sein, das ist keine Frage. Es kann theoretisch auch, er muss ja gar nicht Vereinsspieler mit Meier und Freund gewesen sein. Er war ja nur Mitspieler. Er kann ja auch Nationalspieler gewesen sein bei beiden. Denn es könnte natürlich auch sein, dass die Nacht von Sevilla bei der WM 1982 in Spanien, dass das vielleicht da der Fall war. Dann könnte es natürlich der Antagonist von der Nacht von Sevilla. Also ich muss ehrlich sagen, ich schieße mich jetzt mal relativ drauf ein, dass ich bei der WM 82 bin mit der Nacht von Sevilla. Ich suche jetzt keinen Bayern- oder Dortmund-Spieler mehr in erster Linie, sondern ich suche jetzt einen Nationalspieler. Und der war Mitspieler von Sepp Maier und von Steffen Freund. Das heißt, der war Nationalspieler in den 80er Jahren. Und der ist aber auch zweimal deutscher Meister geworden. Das schränkt das Ganze natürlich wieder ein bisschen ein. Wer könnte das denn sein? Wer könnte denn zweimal deutscher Meister geworden sein? Vor allem mit zwei Einsatzminuten. Da schließt ja eigentlich jeden Torwart aus, ne? So, ja, also schießt eigentlich jeden Torwart aus. Jetzt muss ich mir eine Frage überlegen, würde ich sagen, weil ich würde jetzt, glaube ich, lieber meine zweite Frage stellen, eine Frage überlegen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Deutscher Meister, einmal in den 80ern, einmal in den 90ern. Da bin ich mir relativ sicher. Problem wäre natürlich, wenn ich mit der WM 82 völlig auf dem falschen Fuß wäre, auf der falschen Fährte wäre, ne? Das wäre natürlich sehr riskant, wenn ich das jetzt.
Viele Probleme sind möglich, Benny. So viel kann man sagen. Viele Probleme können sich auftun oder auch nicht, können sich auch wieder lösen. Man weiß es nicht. Das skandalöse Quiz hat schon so manchen an den Rand der Verzweiflung getrieben.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ich stelle jetzt trotzdem meine Frage und das ist eine Frage, die ich vielleicht gleich bereuen werde, aber ich frage trotzdem. Suchen wir einen Mittelfeldspieler?
Die Antwort auf diese Frage ist nein.
Okay, gut. Dann nehme ich Hinweis 4, bitte.
Hinweis 4. Die gesuchte Person trägt einen ähnlichen Spitznamen wie der Kumpel von Peter de Arp Müller, von dem wir am Ende der letzten Folge kurz gesprochen haben.
Also, ich habe einen Namen eben im Kopf gehabt. Den habe ich jetzt nicht genannt, eben bei Hinweis 3, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich auch falsch, aber weil ich einfach gedacht habe, wie soll das ein Torwart sein? Aber bei dem Hinweis sage ich jetzt trotzdem Harald Toni Schumacher.
Applaus, okay. Applaus, Benny.
Also das heißt hier, Battiston ist...
Ich löse jetzt mal ein bisschen auf. Die gesuchte Person war sowohl Mitspieler von Sepp Maier als auch von Steffen Freund. Toni Schumacher ist 1979 im Länderspiel gegen Island zur Halbzeit eingewechselt worden für Sepp Maier und hat da sein Länderspieldebüt gegeben. Und er ist 1996 in der 88. Minute im letzten Spieltag Dortmund gegen Freiburg für den BVB, für Teddy de Beer eingewechselt worden. Damals im Team unter anderem auch Steffen Freund, der tatsächlich aber kurz zuvor ausgewechselt wurde. Ich hätte auch sagen können, zusammen mit Susi Zorc oder Stefan Chapuisat oder Andi Möller oder was auch immer. Aber tatsächlich wurde Toni Schumacher damals tätig als Torwarttrainer des BVB, wurde 1996 im letzten Spieltag gegen Freiburg 2 Minuten vor Schluss eingewechselt und durfte da seinen zweiten deutschen Meistertitel feiern. Durch diesen zweiminütigen Einsatz.
Also der Hinweis hat mich tatsächlich davon abgehalten, dass es ein Torwart ist. Ja. Weil ich einfach gedacht habe, wie soll ein Torwart zwei Einsatzminuten haben?
Man könnte meinen, ich hätte mir was dabei gedacht bei diesem Quiz. Man könnte meinen, ich hätte mir was dabei gedacht.
Sehr gut.
Schumacher
sehr
ist mit 42 Jahren, 2 Monaten und 13 Tagen der älteste deutsche Meister. Tatsächlich. Und mit dem Thriller von Sevilla oder der Nacht von Sevilla warst du natürlich vollkommen richtig. Halbfinale Fußball-WM 1982, Deutschland gegen Frankreich. Schumacher ein überragendes Spiel gemacht im Elfmeterschießen, 2 Elfmeter noch gehalten, Deutschland ins Finale eingezogen. Aber das, was natürlich im kollektiven Gedächtnis geblieben ist, ist dieses wahnsinnige Foul an Patrick Battiston. Und genau, und wer jetzt noch nicht mehr genau wusste, was wir letzte Woche besprochen haben mit dem Kumpel von Peter de Arp Müller, da haben wir ja mal ganz kurz über den langen Tünn gesprochen. Und wenn wir dann bei Tünn sind und Toni Schumacher, da ist bei Benny der Groschen gefallen. Der letzte Tipp wäre gewesen oder der letzte Hinweis wäre gewesen, die gesuchte Person wurde in den 1980er Jahren auch Buchautor und beendete durch sein literarisches Debüt unfreiwillig seine Ära in der deutschen Nationalmannschaft und beim 1. FC Köln. Damit ist die Rede vom Buch Anpfiff, das Toni Schumacher damals geschrieben hat.
Also Ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich es nach dem dritten Hinweis nicht gesagt habe, weil das war dann der mir in den Kopf kam, als ich irgendwie gedacht habe, WM 82 halt, ne? Aber ich habe einfach gedacht, es ist kein Torwart. Das hast du clever gemacht mit den 2 Minuten. Das war wirklich ein richtig guter Hinweis, der gut auf die falsche Fährte gelockt hat, muss ich zugeben. Aber nichtsdestotrotz, mit 4, das ist schon okay.
Das ist okay, glaube ich auch. Schön, dann
das ist nicht gut, aber ist okay.
Dann haben wir das auch hinter uns gebracht, die nächste Ausgabe vom skandalösen Quiz. Nächste Woche jetzt nicht die direkte Revanche sozusagen, sondern wie gesagt erstmal eine
Folge.
Top 3. Ach ja, nächste Folge, ja. Ich bin immer noch ganz am Anfang auf Schattenseiten, als wir jede Woche mal rausgekommen sind. Lange ist es her. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Aber
auch noch Corona.
Ja, stimmt. Ja, da hast du recht.
Ein bisschen mehr Zeit.
Ja, da hast du recht. Ja. Jo.
Okay, Daniel, aber ganz ohne einen kleinen Hinweis für die nächste Folge entlasse ich dich
nicht. Das können wir gerne machen. Und mein Hinweis auf die nächste Folge ist, dass Benny euch heute schon verraten hat, worum es geht. Das ist mein Hinweis für nächste
Folge. Jetzt fiel mir auch wieder ein. Jetzt fiel mir eben auch wieder ein. Okay, super. Dann, ja, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Daniel, vielen Dank für das skandalöse Quiz. Das hat wieder super viel Spaß gemacht. Also ich finde, das Rätsel ist echt richtig cool. Das ist ein guter Ausklang. Und ja, schreibt uns gerne an schattenseiten.podcast@gmail.com, bei Instagram, bei Spotify, irgendwie unter die Folgen, wie auch immer. Folgt uns, abonniert uns, wenn es euch gefällt. Themenvorschläge wie immer gerne gesehen. Und ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Vielen Dank.
Genau. Danke dir, Benny, für die tolle Folge und euch allen schöne 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.